Bei mir zu Gast ist Daria. Sie gehört einer Berufsgattung an, wo nicht so viele Leute wahrscheinlich so super gute Erinnerungen haben.
Latinlehrer.
Wie wird man Latinlehrer?
Also böse Zungen behaupten ja so ein bisschen, du bist kurz vor der Matur und denkst so, nein, was soll ich studieren? Und dann ist irgendwie Latein und Sprache allgemein sind deine besten Fächer. Und dann wird es halt Latein.
Also du bist schon in der Kante sehr gut im Latsch gewesen.
Ja, allerdings ein Freifächler. Also das halte ich ein bisschen versteckt, aber es ist tatsächlich so. Und ja, die andere Seite ist einfach so analytisch. Also es ist eine wahnsinnig analytische Sprache und das gefällt mir einfach unglaublich gut. Und darum hat es das müssen sein.
Und dann studiert man das?
Mhm. Und dann nach dem Fachstudium machst du dann noch das Lehrdiplom.
Du hast gesagt, ich hätte vor allem das Analytische interessiert. Wie ist es denn mit dem geschichtlichen Unter- oder Hinterbau?
Das gehört dazu. Also das gefällt mir unglaublich gut, vor allem halt irgendwie die Römische Republik und dann der Zerfall Richtung Kaiserzeit und so weiter, was super ist.
Ja, und dahinter stehen ja dann auch wieder Griechen.
Genau, wobei eben. So als echter Römer und Griechen.
Nein, aber wir wollen ja heute über den Cicero reden. Richtig. Oder sagt man Cicero?
Sagen wir Cicero.
Sagen wir Cicero. Und er ist ja einer, der die Griechen sehr rezipiert hat während der römischen Zeit.
Genau, also wie alle Römer ja und überhaupt Wissenschaft und Rhetorik und so ja von den Griechen kommt. Aber schlussendlich geben das die Römer ja dann auch ungern zu. Also es gehört dazu, dass du als bildender Römer griechisch kannst und Vorbilder literarisch und wissenschaftlich kennst. Aber,
also man hat ja auch das 12-Tafel-Gesetz.
Genau.
Und da ist ja der Mythos ist der, dass man zu den Griechen ist, denen das abgeschaut hat quasi und dann die 12 Tafeln zurückgebracht hat nach Rom.
Gut möglich. Also es gibt ja die andere Idee zum 12-Tafel-Gesetz, dass es einfach so das Gewohnheitsrecht ist, wo man irgendwann mal festgesetzt
also ich glaube, das ist wahrscheinlich die wahre Geschichte, ja. Aber man muss ja immer so einen mythischen Unterbau liefern, genau. Damit dann das Gesetz auch eingehalten wird.
Genau. Ja, aber wir sehen dann nachher auch noch den Einfluss der Griechen überhaupt auf die ganze Rhetorik vor allem.
Jetzt müssen wir uns denken, wir müssen uns natürlich jetzt auf, also der Cicero hat ja ein gigantisches, umfassendes Werk, auch politische Karriere. Wir haben ja gedacht, wir konzentrieren uns heute mal auf sein juristisches Wirken. Mhm.
Ich glaube einfach, etwas, was man noch schnell vorwegnehmen muss, ist einfach, dass er eigentlich im Ritterstand geboren wird. Und das ist insofern einfach wichtig, als dass er nicht per se aus einer Familie stammt und zum Senatsadel gehört. Das heisst, er muss ein bisschen mehr Effort leisten eigentlich, um dann politisch erfolgreich zu sein. Er ist ein sogenannter Homo Novus, also quasi der erste aus seiner Familie, der dann Teil wird vom Senat. Und er wird recht früh mit seinen Brüdern auf Rom geschickt, also zur Ausbildung und geht dort aufs Forum und schaut den berühmten Redner zu. Und man merkt dann früh, dass er halt das Talent hat.
Von wo sind denn?
Sie sind von Arpinum, das ist irgendwie, glaube ich, 100 Kilometer weg von Rom.
Ah, eigentlich. Doch, so weit?
Ja. Und es ist aber klar, dass sie so viel Vermögen haben. Also Ritterstand heisst ja immer, wenn du quasi Kriegsdienst musst leisten, kannst du das Pferd leisten und darum Ritterstand. Also die haben schon Vermögen, aber halt nicht so viel. Und dann werden die dort hingeschickt. Und neben der Ausbildung in Rom gehen sie natürlich auch auf Griechenland zu verschiedenen Redenlehrer eigentlich.
Eben, das war damals auch die Ausbildung. Genau. Also man hat quasi nicht Jura studiert wie heute, sondern Nein. Man hat quasi einfach gute Reden
zu also du lernst ja eigentlich dann von denen auf dem Forum, wo es schon könnte. Das heisst, die Verhandlungen sind öffentlich. Du kannst dort als Zuschauer dabei sein. Du könntest theoretisch auch einen begleiten. Und so lernst du dann eigentlich das Handwerk live und in Farbe quasi auf dem Forum.
Was hat denn der Brüder gemacht vom Cicero?
Das weiß ich im Fall gar nicht so genau. Also er war auf jeden Fall weniger talentiert gewesen, aber immer irgendwie auch noch rum. Mhm.
Dann hat man die erste überlieferte Gerichtsrede vom Cicero ist aus dem Jahr 81 vor Christus und dann schon kurz darauf ab, ich glaube nur ein Jahr später, hat er dann seinen ersten Mordprozess. Und da geht es um den Vatermord. Anklagt ist ein Sextus Roscius.
Roscius, genau.
Roscius.
Ja. Er ist jetzt wahnsinnig jung. Also er ist, glaube ich, ungefähr
26.
Und er hat so ein bisschen den Vorteil, das sagt er dann auch in der Rede, dass eigentlich kein anderer den Fall will. Also
das sagt er in der Vorrede, da kommen wir dann noch zu reden, wie sehr wir ihm das heute glauben.
Mhm. Richtig. Aber er tritt im Prinzip ja als eine Art Patronus auf, also quasi als Schutzherr vom Roscius selber, auch weil er verpflichtet ist, also so quasi die einzelnen Beziehungen zwischen der Familie und er fühlt sich dann verpflichtet, dass er den Roscius muss vor Gericht verteidigen.
Dann muss man sagen, er war auch einmal Ankläger in einem Strafprozess. Mhm. Das war gegen den Gaius Feris wegen der Erpressung.
Genau, und du kannst ja switchen. Also im Prinzip hast du einfach das Wort Advocatus, würde ja einfach heissen Herbeigerufener, und ob du aber quasi als Ankläger fungierst oder als Verteidiger, ist dann dir überlassen.
Jetzt sind wir 80 vor Christus. Mhm. Es hat ja Zeiten gegeben, wo man als Ankläger auch etwas riskiert hat. Wenn man zu Unrecht jemanden angeklagt hat, also quasi den Prozess verloren hat, dann hast du auch als... Das ist aber heute nicht mehr so. Also ein Staatsanwalt kann ohne Risiko Klage führen und ist dann, kommt sein Lohn über, ob er jetzt erfolgreich ist oder nicht.
Genau. Also es ist ja so, eigentlich musst du ja als Privatperson, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, klagen. Und dann bist du, also wenn quasi der Prätor in seiner Rechtsfunktion dem Prozess eigentlich der gut heisst, dann bist du verantwortlich, dass das alles sauber läuft. Und wenn eine Art Fehler auftreten, dann haftest du als Ankläger. Das ist eine Kalumnia, also wirst bestraft mit einem K auf der Stirn, dass du im Prinzip da falsches Zeugnis abgelegt hast.
Also es ist eigentlich jeder berechtigt, jemanden einzuklagen,
ja.
Aber unter Umständen läufst du mit einem K auf der Stirn dein Restleben um.
Ja, wobei dann, es muss glaube ich dort schon ein Fehler passieren. Es geht nicht nur ums Verlieren, sondern wenn du merkst, wie jetzt in diesem Fall dann mit dem Roskius, dass es eben gelogen ist im Prinzip. Mhm.
Aber das ist schon 80 vor Christus auch so.
Auch noch so, ja. Mhm. Das ist schon auch noch so. Ich glaube, er sagt es auch nachher irgendwo noch.
Ja, ich finde das auch völlig in der Ordnung, dass wenn man glaubt, können anzuklagen, dass man auch ein gewisses eigenes Risiko trägt. Mhm. Weil sonst hast du einfach den Reflex, mal alles und jedes einzuklagen. Mhm. Also, dann der Erfolg vom Cicero, den hast du schon angesprochen, der verdankt sich vor allem seinem rhetorischen Talent.
Und dann natürlich auch seiner politischen Laufbahn. Also, wo er ja einfach vorbildlich schnell durchgeht, den Cursus Honorum eigentlich, bis dann auch zum Konsulat. Was ist das eigentlich, 63 oder so vor Christus plus minus?
Ja, und das eben ohne eigentliche Beziehungen zum Adel in Rom. Mhm. Ist das charakteristisch für die römische Zeit, dass du auch hast aus der Mittelschicht aufsteigen?
Ich würde nicht sagen charakteristisch, es ist möglich, aber leicht verpönt. Das heisst, der Senatsadel selber hasst eigentlich diese Art von Emporkömmling, die sich da irgendwie reinschleichen. Aber wenn es dann halt so gut sind wie der Cicero, dann greift das System trotzdem. Also er baut sich ja dann gleich seine Beziehungen auf und hat quasi das Vertrauen von anderen und kann die Karriere machen. Und
ja gut, in dem Moment, wo er einhängt in der Karriere und Macht hat,
genau.
Dann spielen natürlich dann Beziehungen.
Genau.
Er ist ja sehr gebildet, respektive wenn man seine Schriften liest, entsteht der Eindruck, weiss man etwas von seiner Ausbildung?
Wir haben es eigentlich vorher schon angesprochen. Also er ist wirklich zuerst auf Rom geschickt worden.
Aber zuerst auf Rom?
Heisst, also meine Grundausbildung wird er daheim gehabt, in der Schule, lesen, schreiben und so weiter. Und dann geht es aber schon direkt eigentlich in die Rhetorik.
Aber wie alt ist er denn, als er in Rom ankommt?
Ich müsste nachschauen, aber ich nehme an, noch vor 20.
Okay. Ja. Und was bei ihm auch auffällt, ist sein Talent, komplexe Sachverhalte. In dem Fall, den wir noch besprechen, ist der Sachverhalt relativ komplex. Bin er den wie fasslich übermitteln kann.
Mhm. Man sagt eben, dass er in Griechenland noch so eine philosophische Richtung nach der Schule besucht hat. Das ist er ist eigentlich ein skeptischer Akademiker. Das heisst, er hat so die Fähigkeit, das Für und Wider von einer Sache so zu erörtern. Also, dass man bewusst hinterfragt und beide Positionen anstellt und dann beurteilt.
Ah, das war eine Schule, gewesen, ja. Wo also, das die spezielle Rhetorik gelernt hat?
Nicht, also auch eigentlich die Philosophie oder die Denkweise, also die Akademie von Platon eigentlich mit so einem skeptischen Einschlag. Das heisst, dass man eben nicht mehr alles als reine Wahrheit anschaut, sondern eben auch hinterfragt und gegenüberstellt und dann so im Prinzip den Unterschied rausholt.
Und weiss man auch, bei wem man in der Lehre, quasi in der juristischen Lehre gewesen ist?
Es hat ein paar Namen, ich habe sie aber nicht da.
Aber die sind nicht so bekannt wie er heute. Also von denen reden wir heute in dem Fall nicht mehr.
Nein, also er ist ja einfach, das, was wir von ihm haben, ist einfach wie das meiste. Und das andere wird dann schwieriger in der Überlieferung.
Mhm. Jetzt muss man sagen, die Gerichtsrede, das ist ja das Plädoyer, das wir jetzt dann zusammen besprechen. Es ist eben der Mordprozess. Das muss man sagen, das hat er selber rausgegeben. Und das ist ausdrücklich herausgegeben worden für die Jugend, zum Lernen. Also das ist auch schon einmal mit Vorsicht zu geniessen. Also er gibt etwas raus. Das heisst also nicht, dass das eins zu eins auch so muss gelesen worden sein, sondern er kann es auch im Nachhinein ausgeschmückt haben, verbessert haben, etc.
Ja, richtig. Also ich glaube, wir haben sowieso, was du vor dir liegen hast, ist im Prinzip ja wie eine Druckversion. Die wird nicht so gehalten gewesen sein, sondern es ist eigentlich eine Art, wie sagst du, im Schullatin oder so. Also dass das ein bisschen höher stehend ist, als was er tatsächlich gesprochen hat.
Mhm. Also wir haben beide das Reklamheftli Latinisch-Deutsch vor uns.
Genau.
Die Rede für Sextus Roscius aus Amerika. Ameria,
genau.
Ameria. Wo liegt Ameria?
Das ist, glaube ich, 80 Kilometer weg von Rom.
Gibt es sonst noch etwas Wichtiges zu sagen zum Cicero?
Nein, zum Cicero ist okay. Es ist wirklich das Homo Novus-Zeug, das wir im Hinterkopf behalten. Und dass er Gas geben muss.
Ich bin wieder mit der Daria. Heute werden wir die antike Redetheorie mal näher anschauen. Die ist wichtig, wenn wir nachher die Gerichtsrede vom Cicero besprechen, in diesem Mordprozess. Das Fundament von der rhetorischen Dispositionslehre in der Antike, da habe ich einen Namen, und zwar Quintilian.
Was sagt der?
Also, es gibt mal den Teil Narratio, das ist die Vorstellung vom Sachverhalt. Also das ist dann und dann passiert. Gell, du korrigierst mich, wenn ich da was falsch sage. Dann wäre die Argumentatio folgt dann. Also das ist dann die eigentliche Diskussion vom Sachverhalt und Qualifikation. Mhm. Also aus den und den Gründen ist das und das passiert und muss man so und so sehen. Und die Argumentatio, die gliedert sich in ein Confirmatio und in ein Refutatio.
Genau, also eigentlich ein Auflisten von die eigenen Argumente stärken und die vom Gegner quasi schwächen.
Also genau, es ist zum einen der Beweis führen für die eigenen Argumente und dann das Negative, das Widerlegen in der Refutatio von der Gegenseite. Dann haben wir das Proemium.
Wo ganz am Anfang steht.
Ah, das kommt vor die Narratio.
Es ist einfach die Rhetorik selber oder wie ich quasi meine Verteidigung aufbaue, ist in der Antike unglaublich wichtig. Also das heisst, ich überzeuge hauptsächlich so, dass ich den Richter, also ich rede so, dass ich den Richter muss überzeugen von meiner Sache. Und für das hast du eigentlich
das Proemium. Das ist hoffentlich heute nicht anders.
Ja.
Auch wenn man jemanden den Eindruck hat. Also eben, das primatische Überzeugen vom Gericht.
Und, Entschuldigung.
Also nein.
Man hat auch in dem Proemium gibt es die sogenannte Captatio Benevolentiae. Das heisst, ich bitte eigentlich Zuhörer, in dem Fall das Geschworenengericht oder die Richter selber, ums Wohlwollen von dem, was ich sage. Und das ist meistens ein Aufstellen von den Richter und sagen, ja, ich bin eh nur klein, aber ich probiere es jetzt und bescheiden und so. Und
was, dann, was wir beim Cicero auch haben. Er richtig, macht sich wiederholt klein und
massiv, dass er halt aufsteht und sagt, dass eigentlich ist es überraschend, dass ich jetzt da als Youngster aufstehe und irgendetwas sage, aber eigentlich ist natürlich alles taktisch. Und darum ist das Proemium so wichtig.
Ich wollte vorher noch einflechten. Die antike Redetheorie, das ist ein Grundgerüst, aber man hält sich eben nicht sklavisch dran in einer Gerichtsrede, sondern man passt dann eben das im Fall an. Das ist ganz wichtig zu wissen. Oder heute hast du auch, du hast zum Beispiel Urteile, sind immer gleich aufgebaut. Prozesswahlen, dann das Sachverhalt, das erstellt wird, dann das Rechtliche. Und es gibt auch ganz viele Anwälte, die sklavisch sich an diesen Aufbau halten. Aber das ist natürlich nicht Selbstzweck. Also so ein Aufbau ist eben nicht Selbstzweck, sondern wichtig ist eben, dass man die eigene Plädoyer so aufbaut, dass man eben möglichst das Gericht überzeugt. Und unter Umständen muss man oder sollte man das komplett auf den Kopf stellen und anders.
Ja, richtig. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hätte Cicero ja eh müssen reagieren, also eigentlich auf den Ankläger. Das heisst, er kann ja nicht einfach mit einer vorgeschriebenen Rede kommen, sondern muss auf das, was Eruccius jetzt im Roscius vollbracht hat, reagieren.
Gut, ein Stück weit war vorgewarnt.
Genau.
Aber wir kommen im Detail alles noch dazu. Dann ein weiterer Teil ist Peroratio. Sagt ihr das etwas?
Also ich habe es auch schon gehört als Vorrede. Wie hast du es definiert?
Das ist quasi eine Zusammenfassung vom Gesagten.
Ah, Peroratio.
Ja, ja, ja. Also eine Zusammenfassung vom Gesagten und dann ein Appell, was du eigentlich willst. Also ihr müsst so und so entscheiden wegen dem und dem.
Richtig, der Schlussteil eigentlich, wo nochmal zusammenfasst.
Also du hast genau die Denumeratio, also die Rekapitulation vom Gesagten, dann die Indignatio, die Antipathie gegen den Gegner, also ein bisschen negative Gefühle wecken, und dann Conquestio, das Mitleid für die eigene Sache. Und dann gibt es noch weitere Teile zur Zeit von Cicero, nämlich Proposito. Das ist quasi das Käme nach der Narratio, wo man dann den Streitpunkt genau bezeichnet. Also nochmal, du erzählst, was Sachverhalt ist, und dann sagst du, um das genau geht es. Und Partitio.
Das ist eigentlich Gliederung, dass ich nochmal zeige, wie meine Beweisführung im weitesten
Sinne genau, aufgebaut wird. Genau, dass du den Hörer quasi wie mitnimmst. Ich mache jetzt das, dies und jenes.
Genau. Überhaupt das Element vom Movieren, also vom Bewegen von Zuhörer und Richter, das ist einfach in allen Teilen irgendwo durchvertreten.
Also das ist jetzt die klassische Schultheorie mit diesen ganz komplizierten Begriffen. Aber nochmal, das ist quasi auf den Einzelfall taktisch geschickt anzuwenden. Und wir schieben das jetzt in einem extra Podcast vor, weil es zu der Beurteilung von Cicero, dass man das überhaupt kann ermessen, was er da leistet mit seinem Plädoyer, ist nicht ganz unwesentlich, dass man halt den klassischen Aufbau kennt. Jetzt noch schnell zur Gerichtsrede an sich. Also wer sind Zuhörer vom Cicero?
Also im Prinzip können das ja alle sein. Also wichtig ist einfach, dass er direkt mit dem geschworenen Gericht redet. Die muss er überzeugen, weil das sind die, die abstimmen werden
darüber. Und wie viele sind die? Wie viele Geschworene haben wir?
Ich weiss die genaue Zahl nicht mehr. Ich meine die etwa 10. Also die Zahl ist auch unterschiedlich noch verändert worden. Und es ist so, dass du auch als Ankläger und Verteidiger kannst du auch ein bisschen mitreden. Also eine Wahl von Richter, wer du willst oder nicht willst. Du kannst eine gewisse Anzahl sagen, die du nicht willst haben in dem Geschworenengericht.
Und wer leitet dann die Verhandlung?
Der Prätor. Oder ein Prätor.
Und der Prätor selber ist nur beratend und leitend oder ist er auch involviert ins Urteil?
Ich meine, er hat keine Stimme und ich meine außerdem, dass das Geschworenengericht nicht untereinander reden dürfen. Also sie werden nachher mit so einem Büchschen, wo du die Stimme abgibst.
Ja, das ist wie bei den Griechen, dort hast du auch so 500er Besetzungen gehabt, die einfach einen Stein rühren.
Richtig, und sie dürfen sich eigentlich nicht austauschen.
Und wie muss man sich so eine Gerichtsverhandlung vorstellen? Die fährt am Morgen an und wird durchgezogen?
Im Prinzip ja. Du wirst, also zu einem gewissen Zeitpunkt wird die Bühne aufgestellt, das Tribunal, also wo wir auch noch haben in unserer Sprache. Und dann hocken die dort verteilt. Das ist eine Anklagerseite und eine Verteidigerseite und das Publikum im Hintergrund.
Und wo ist das gestanden, das Tribunal?
Auf dem Forum meistens. Das Forum Romanum.
Und dann hat es beliebig viele Zuschauer gehabt. Wer es interessiert hat, konnte
gehen hören. Genau.
Super spannend. Also hast du quasi wie eine Arena aufgebaut.
Ja, das ist also Geschichte und Rhetorik und alles, das ist etwas, was in Rom ja immer auf der Straße passiert. Also die Idee ist ja, dass wenn du durch Rom schlenderst als antiker Römer, dass du mit deiner Geschichte und deiner, wie sagst du, mit der Mythologie und der Rhetorik und der Rechtsprechung eigentlich immer in Kontakt bist. Das heisst, du hast Säulen und Statuen und öffentliche Reden. Und
also das heisst jetzt für den Cicero, wenn wir uns jetzt in Cicero reindenken, er kommt da als Neuer auf Rom, hat da eine riesige Plattform und Bühne. Es ist eine einmalige Chance, sich sofort berühmt zu machen. Aber wenn er den Prozess verliert,
ist es vorbei.
Ist es vorbei.
Aber er weiss auch, dass er nicht verlieren wird.
Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Wenn er verliert, hat er dann auch ein K auf der Stirn?
Nein, weil er hat ja nichts falsch gemacht. Also er hat ja nicht zu Unrecht jemanden vor Gericht gebracht.
Aber kann er dann mit jedem Argument verteidigen? Oder gibt es auch da Grenzen, wo man dann sein persönliches Wohl riskiert?
Also im Prinzip kann er ja erzählen, was er will. Mir ist, mir ist nichts bekannt, dass der Verteidiger bestraft würde. Es ist wirklich das K von der Kalumnia eigentlich passiert wirklich dann, wenn du fälschlicherweise eine Anklage machst. Also wenn du sagst, er hat mir das Geld gestohlen, das stimmt gar nicht und dann fliegt es auf.
Aber es geht für den Cicero um Ruhm und Ehre und seine ganze Zukunft in Rom.
Ja, um sich auch etablieren innerhalb von dieser Gesellschaft. Und darum darf er natürlich wie nicht scheitern.
Gut, jetzt ist ja der Beklagte, der Roscius.
Sextus Roscius, ja.
Aus Ameria. Ist ja gar kein Römer.
Doch, natürlich. Also er ist römischer Bürger. Also die Idee von römischer Bürger ist ja weitläufiger als die Stadt selber.
Und dann ist es normal, dass der Prozess nicht in Amerika stattfindet, sondern in Rom. Oder liegt es daran, dass der auf Rom geflüchtet ist, weil man ihn in Amerika nach dem Leben getrachtet hat?
Es kommt ja darauf an, wo er angeklagt wird. Also natürlich ist er auf Rom geflüchtet und ich nehme an, die Anklage ist dann in Rom selber gemacht worden. Darum findet es dort statt.
Aber hätte jetzt der Kläger auch können in Amerika klagen?
Es gibt theoretisch die Möglichkeit, quasi außerhalb von Rom zu klagen, ist aber da nicht in Frage gekommen.
Wieso? Weil man dort klagen muss. Der Gerichtsstand ist dort, wo er sich aufhält.
Ich weiss nicht, ob es so fixiert ist.
Also weißt du, in der Schweiz wäre es jetzt so, ist es eigentlich der Tatort oder der Erfolgsort. Ja. Aber eigentlich nicht, wo er sich aufhält.
Nein, aber das bist du so nicht gebunden.
Also, steigen wir uns mal um den Mordprozess ein. Daria, es geht jetzt um einen Mordprozess. Mhm. Und zwar nicht einfach einen Mordprozess, sondern einen Vatermord. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen im alten Rom.
Ja, dass man, wenn man quasi gegen seinen Pater vorgeht, dann geht man indirekt auch gegen den Staat vor. Da bringt man gewisse Sachen im Staat ziemlich ins Beben.
Ist jetzt der Pater Familias, der da ermordet worden ist, das ein römischer Senator gewesen?
Er hat zum Senatsadel gehört, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also er war angesehen.
Also die höchste Schicht.
Richtig.
Träger vom Staat. Ja, natürlich ist es ein Verbrechen am Staat.
Mhm. Aber es ist auch ein das Konzept von, was macht der Pater Familias eigentlich? Also Rom versteht sich ja selber immer als Familie, quasi, sinnbildlich. Und etwas vom Schlimmsten ist halt wirklich gegen die eigene Familie.
Ja, und man muss ja auch sagen, die Familienstruktur ist ja so, dass der Pater Familias hat über seine Familie frei können verfügen konnte. Mhm. Also er war auch der einzige Stimmberechtigte.
Richtig. Und ich glaube, in der Anfangsphase hat auch er Recht ausgeführt in der Familie selber. Also das heisst, wenn irgendetwas war, hat er Macht, um seine Söhne zu verbannen oder andere Sachen quasi erwirken. Und das hat sich dann weiterentwickelt.
Also wir sind jetzt 80 vor Christus.
Mhm. Genau.
Jetzt, wenn man das Plädoyer liest vom Cicero, also es ist spannender als ein Krimi.
Mhm. Das ist super.
Also, kümmern wir uns mal um die Narratio, also um den Sachverhalt. Mhm. Also der alte Rossius ist ein wohlhabender Bürger aus Ameria.
Genau.
Er ist aber in Rom ermordet worden.
Richtig, das heisst, er wird bei einem von seinen Gastmälen zu Besuch gewesen sein oder noch in einem römischen Bad und auf dem Heimweg wird er ermordet.
Jetzt gemäss der Sachdarstellung von Cicero ist der Mord begangen worden von zwei Verwandten vom Rossius.
Richtig.
Weißt du, wie die heißen? Also wie werden wir die nennen? Also einer ist der T. Rossius Capito und der andere ist der T. Rossius Magnus.
Also einfach Capito und Magnus, würde man sagen.
Capito.
Und Magnus. Also sind ihre Beinamen.
Also aber weißt du, dass wir jetzt fürs Weitere nicht jedes Mal die ganzen Namen müssen sagen?
Ja, einfach Capito und Magnus. Wieso werden sie auch unterschieden? Also quasi anhand vom dritten Namenselement.
Sind denn das enge Verwandte vom Opfer?
Ich glaube, so etwas wie Cousin, also vom Roscius selber, vom Sohn. Also ich nehme an, sie sind Kind vom
Brüder.
Ja, so etwas müsste es sein. Also nicht so weit weg.
Und eben der Cicero stellt es so dar, dass die zwei sollen den Mord begangen haben und das dann dem Sohn in die Schuhe schieben. Mhm. Jetzt gibt es ein paar Indizien für die Theorie, die er benennt. Ein Indiz ist, dass die Ermordung noch in der Nacht, wo es passiert ist, nach Amerika gemeldet worden ist, und zwar zum Capito. Und der Bote, der das am Capito soll gemeldet haben soll, ist ein entfernter Freund von Magnus.
Mhm. Ich glaube, Glaucus hat er geheißen. Und also genau. Die Ironie an der Geschichte ist, der Leichnam ist eigentlich noch warm, er geht los, er macht die 60 oder 80 Kilometer durch die Nacht durch und dann kommt die Todesnachricht nicht ins Haus vom Sohn, um zu sagen, hey, dein Vater ist gestorben, sondern eben eigentlich beim Find quasi.
Also Moment, das ist einfach die Sachdarstellung vom
Cicero, richtig.
Wo nicht Beweis geführt wird.
Nein.
Dann kann man quasi sagen, follow the money, weil das Erbe landet dann zum Teil beim Capito und beim Magnus. Mhm. Und das mit der tatkräftigen Unterstützung von einem Cornelius, und jetzt muss man helfen, Chrysogonus. Und das ist ein freigelassener Sklave.
Mhm. Im Dienst vom Sulla.
Vom Sulla, das ist ganz entscheidend. Mhm. Der Sulla ist wer?
Der Sulla ist im Prinzip der vorhergehende Diktator. Also der gehört eigentlich zu den Optimaten, zum Senatsadel. Und der hat dann irgendwann vor 80 vor Christus ja den Konflikt mit den Popularen. Also es gibt dort Ärger wegen der Heeresreform. Dann gibt es das hin und her und hin und her. Und er übernimmt dann das Amt vom Diktator nach Bürgerkrieg. Und Diktator ist ja wertefrei in der Antike. Das ist einfach der, der das Wort führt für gewisse Zeit. Und dann räumt er die auf, also einfach formuliert. Das heisst, er löscht seine Gegner aus und setzt die Proskriptionsliste ein. Das heisst, man kann Namen draufsetzen von Leuten, die man im Prinzip nicht mehr will, bös gesagt. Also das heisst, all die Popularen werden ausgemerzt. Und wenn ich auf die Liste komme, bin ich vogelfrei. Das heisst, ich werde ermordet und mein Vermögen wird versteigert.
Genau. Jetzt nochmal schnell zurück. Mhm. Also entscheidend ist, dass der Chrysogonus, den ich nie richtig aussprechen würde, der quasi Capito und dem Magnus hilft, ist politisch geschützt. Von oberster Stelle.
Aber nicht offiziell.
Also nein.
Aber niemand wagt ihn anzulangen, weil man weiss, er ist die rechte Hand vom Sulla.
Und genau.
Proskriptionslisten sind eigentlich schon zur Zeit von dem Fall und auch zur Zeit vom Mord am Sextus Roscius. Das ist noch wichtig zu sagen.
Was heisst Proskription?
Das heisst eigentlich wörtlich heisst so aufschreiben, also nach vorne schreiben. Das ist so eine Liste, wo du aufgeschrieben wirst, wo man eigentlich öffentlich sieht, dass dein Name auf dieser Liste ist. Pro meint immer etwas, wo du nach vorne trägst.
Und wenn du in dieser Liste bist, dann darfst du straffrei getötet werden. Mhm. Oder es ist sogar geht noch weiter. Als römischer Bürger hast du sogar die Pflicht, jemanden, der auf dieser Proskriptionsliste steht, zu ermorden. Mhm. Und, ja.
Richtig. Und ich meine, es ist natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Oder? Das heisst, es kommen Leute auf die Liste, die nicht draufgehört haben. Und es haben sich dann die sogenannten Sicarii herausgebildet. Das sind so die Meuchelmörder, die dann einfach im Prinzip Kopfgeldmäßig durch die Straße ziehend und die Leute straffrei ermordet.
In unserem Fall ist jetzt die grosse Frage, ist der Sextus Roscius, ist der zu Recht auf dieser Proskriptionsliste gestanden oder nicht?
Das ist ja das, was der Cicero diskutiert und eigentlich sagt, man hat seinen Namen schon nach Ablauf der Frist draufgesetzt.
Genau. Was außergewöhnlich ist, aber für die Verteidigung ist es immer wesentlich. Du hast in einem früheren Podcast gesagt, dass der Cicero weiss, dass es gut ausgeht. Und es gibt nämlich eine einfache Verteidigungsstrategie, die sicher mit einem Freispruch enden würde. Aber diesen Weg wählt eben der Cicero nicht. Und zwar darum, wenn der Ermordete tatsächlich zu Recht auf der Proskriptionsliste gestanden wäre, dann wäre er ja vogelfrei gewesen und der Sohn hätte sogar die Pflicht gehabt, ihn zu ermorden. Das heisst, eigentlich könnte die Verteidigung nur kommen und sagen, ja, er steht ja auf der Proskriptionsliste. Man frage bitte da den Chrysogonus und es gibt einen Freispruch. Mhm. Aber diesen Weg wählt man ausdrücklich nicht.
Nein, aber das ist ja auch ein bisschen das, was einem so ein bisschen stutzig macht. Also im Prinzip könnte man es ja vergessen. Also sagen wir, sie kommen dann durch, sie schreiben dann auf die Liste und dann wäre es ja wie erledigt. Wieso muss jetzt quasi der Roscius Junior noch dran glauben?
Nein, aber es geht eben ums Vermögen. Also der alte Roscius ist auf der Liste, wird ermordet, sein Vermögen wird versteigert und landet beim Capito, Magnus und Chrysogonus. Und wenn man natürlich kommt und sagt, ja, der alte Roscius, man ist verspätet, hat er auf die Liste gesetzt, dann kann man ja sagen, okay, er ist verspätet, er ist ermordet worden, aber dann muss das Vermögen wieder zurück an die Familie. Mhm. Also im Hintergrund ist es ein Kampf ums Vermögen und gar nicht ein Kampf, wer ist wirklich der Täter?
Also ich glaube, es geht ja ein bisschen darum, dass die drei, die da drin verwickelt sind, das Vermögen in Ruhe können geniessen, verprassen im weitesten Sinn. Und darum muss einfach der Sohn noch weg. Und sie versuchen ihn ja eigentlich zu ermorden. Also sie wollen ihn ja eigentlich auch loswerden, seit der Cicero.
Ich möchte noch mal sagen, dass all die Proskription spielt eben auch bei den Richtern eine Rolle. Weil das sind natürlich auch Günstlinge von dieser Proskription. Also es profitieren ein bisschen alle von dieser Liste. Und das ist natürlich dann auch ein Problem beim Cicero, bei seinem Plädoyer. Also er kann das nicht zu offen ansprechen, den Kampf ums Vermögen, weil dann hat der Richter Angst, ja gut, wenn wir jetzt da eine Ausnahme machen, wo führt denn das hin? Mhm. Also es geht dann plötzlich auch um eigene Interessen von der Richter.
Das und plus einfach die Furcht von dieser, also die Gesetzlosigkeit oder überhaupt von dieser Proskriptionsphase ist einfach noch so riesig, dass niemand wirklich wagt, gegen das vorzugehen. Wenn der Sulla notabene hat sich ja dann zurückgezogen aufs Land, also der hat sein Amt abgegeben und ist gegangen, aber trotzdem irgendwie liegt es noch quasi in der Luft und niemand hat wirklich Lust, sich da gross dagegen zu stemmen.
Du hast es angesprochen. Man versucht dann den Sohn, der jetzt angeklagt ist, zu ermorden, behauptet der Cicero, und der flüchtet darum von Ameria nach Rom, in ein befreundetes Haus.
Er findet dann Zuflucht bei den Mittellern, die dann im Prinzip Hilfe suchen für ihn.
Genau, und das ist dann die Geschichte vom Cicero. Drum, jetzt hat man ihm schon alles Vermögen weggenommen, dem armen Rossius Junior, hat den Vater ermordet und jetzt verklagt man ihn auch noch an und will ihn verurteilt gesehen. Was ist das Urteil für den Vatermord?
Das ist, wie sagt man dem, sehr eine merkwürdige Bestrafung eigentlich. Also man wird auspeitscht und dann in einen Sack hineingenäht. Zusammen mit, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, einer Schlange, einem Aff und einem Gügel. Und dann wird man in die Tiber hineingeschmissen.
Also Todesurteil.
Und das ist eine sehr symbolische Bestrafung. Also im Prinzip darf der Täter, wo es also der Frevel, dass man den eigenen Vater ermordet hat, der darf eigentlich das Tageslicht nicht mehr sehen, der darf auch nicht wirklich beerdigt werden. Das ist dann so ein Zwischending, so das symbolisch Bestrafen eigentlich.
Die Anklage hat einen erfahrenen Berufskläger übernommen, also nicht einfach irgendjemand. Der hat geheissen Erucius.
Erucius, ja.
Da haben wir einen Zeugen einvernommen, oder als Zeuge geladen, ist nur der Capito. Und zwar von der Klägerseite. Und wie wir es jetzt schon wiederholt angesprochen haben, tut Cicero macht Ankläger zu den Tätern. Also er kehrt den Spiess um. Jetzt nochmal da, ja. Wir haben es schon mal besprochen. Also wir haben gesagt, der Cicero kann gar nichts, riskiert selber nichts an Körperlichem, kommt kein Kauf die Stirn über, weil er nicht der Ankläger ist. Aber indem er derart klar die eigentlichen Kläger als Mörder benennt, ändert das etwas an deiner Einschätzung?
Das was?
Ja, dass er ja, indem er den Spiess umkehrt und sagt, nein, nicht mein Mandant ist der Täter, sondern ihr. Also er führt ja wie einen Gegenprozess.
Ja, das stimmt, aber er riskiert trotzdem nichts. Er ist ja nicht in der eigentlichen offiziellen Klägerposition, würde ich sagen. Er dreht es einfach um. Und er ist sehr vorsichtig. Und da kommt eben nochmal das rhetorische Element rein. Also eigentlich wirklich zurückgeben tut er ja nur denen drei, also zum Beispiel lässt der Sulla ja in Ruhe.
Ja, ja, und auch der...
Also der Chrysogonos kommt auch nicht so, der sagt es schon auch klar an gewissen Stellen, aber im Prinzip geht er gegen den Capito und den Magnus vor.
Was aber auch zwei römische Bürger sind.
Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite ist das natürlich...
Also das ist ein legitimes Verteidigungsmittel, den Spiess umzukehren, ohne dass man dann automatisch eine Rolle hat wie der Ankläger.
Ja, es spiegelt eigentlich die Argumentation, also, das hast du vorher gesagt, die Refutatio wieder, oder? Also das heisst, er klagt sie schon indirekt an, aber indem er sie eigentlich, also ihre Argumentation entkräftet, oder? Also es wirkt dann wie eine Anklage, aber das ist alles Teil von der Argumentation selber, eigentlich. Und das kann er ja gut machen.
Super spannend. Ich bin dann gespannt, wenn wir in einem nächsten Podcast einmal diskutieren, jetzt für wie plausibel wir da das inhaltliche Plädoyer vom Cicero anschauen. Daria, wir haben uns jetzt ein bisschen näher kennengelernt. Und du hast mir gerade erzählt, du bist Polizistentochter.
Ja, also ganz eine andere Seite.
Wie ist denn das jetzt für dich, so ein Mordplädoyer jetzt zu hören?
Ich habe halt einfach so eine kindliche Begeisterung für, wie sagt man dem, Mordfälle von Polizistenseite und so. Also, das heisst,
also die Aufklärung, du ja, bist der Detektiv, der ja, überführen will.
Völlig. Das ist einfach, du bist so die Tochter von deinem Vater und willst alles wissen, wie er das gemacht hat und...
Aber dann hilft natürlich der Cicero, weil der Cicero kehrt, wie wir letztes Mal gesehen haben, um. Sagt quasi, die Ankläger sind die Mörder und nicht mein Mandant. Also dann kannst du da voll mitgehen.
Ah, völlig.
Also der Cicero ist halt auf der guten Seite.
Ja, würde ich sagen. Wobei, mich ärgert es dann immer, wenn Sachen nicht bis ins kleinste Detail gelöst werden, oder? Also der Roskius-Fall bleibt ja immer noch ein bisschen offen. Und das macht mich völlig konfus. Ich hätte es gerne ganz gelöst.
Darum bist du wahrscheinlich auch immer noch dran.
Ja. Ich würde sagen, es lässt mich nicht in Ruhe.
Also man kann es ja mal auch sagen, du bist ja auf mich zugekommen, weil du im Herbst irgendeinem Symposium zu dem Text willst referieren.
Richtig. Und die Idee wäre eigentlich wirklich, den Mordfall als Mord zu präsentieren und dann schauen.
Quasi mal juristische Inputs.
Genau.
von mir, was ich da besonders spannend finde.
Richtig, wie meine juristische Seite ist deutlich die schlechter, die schwächer.
Jetzt lass uns doch zum Einstieg nochmal schnell die Sichtweise vom Cicero, nein, nicht einmal die Sichtweise, das Plädoyer vom Cicero kurz zusammenfassen. Was sagt er?
Er sagt, dass der alte Sextus Roscius in Rom ermordet worden ist. Und er sagt, es sei von Verwandten passiert von ihm, also vom Capito und vom Magnus. Und es sei angeblich dann so gewesen, dass die beiden als Vermögen hätten wollen, und zwar nicht allein, sondern zusammen mit dem Chrysogonus an der rechten Hand vom Sulla. Und zu dem Zweck, also quasi zum als Vermögen kommen, haben sie nachträglich auf Proskriptionsliste gesetzt. Das hat dann ermöglicht, eigentlich, dass man das Vermögen versteigert hat. Zu der Versteigerung ist es gekommen. Und für einen Spottpreis ist dann der Besitz vom alten Roscius an die drei gegangen. Dann haben sie aber angeblich beschlossen, dass der Sohn noch loswerden will, also dass sich das Vermögen einfach besser verprassen lässt, wenn der Junior auch weg ist. Und der ist dann in der Angst um sein Leben nach Rom geflohen und hat Zuflucht gefunden bei einer befreundeten Familie. Und dann haben die Verschwörer sozusagen beschlossen, dass man ihn anklagt wegen Vatermord, um ihn einfach loszuwerden. Und das hat einen Vorteil gehabt. Also sie haben geglaubt, dass eh keiner die Verteidigung übernehmen wird, weil es zu heikel ist, gegen den Chrysogonus vorzugehen.
Also sagt alles der Cicero.
Ja, richtig. Also das ist die Perspektive von Cicero selber.
Und es gäbe eine einfache Verteidigung für den jungen Roscius, nämlich zu sagen, ja, mein Vater war ja auf der Proskriptionsliste gewesen, ergo hat man das Vermögen zurecht verteilt, weil ich ihn ja töten durfte. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch die eigentliche Strategie, wenn es eine Strategie gegeben hat auf der Gegenseite und die wirklich die Mörder sind. Das ist dann wahrscheinlich die Strategie gewesen, dass der Roscius Junior muss anerkennen, dass er seinen Vater zu Recht getötet hat. Mhm. Er müsste dann nicht einmal sagen, dass er ihn getötet hat, sondern er kann sagen, ja, er ist auf der Proskriptionsliste. Mhm. Was klagt er mich an? Also, wie glaubwürdig ist die Sachdarstellung von Cicero?
Ich habe eigentlich jahrelang nie an ihm gezweifelt. Also, was er
ja gut, du kennst auch keine Gegenseite.
Richtig, und das ist aber das Grundproblem. Das heisst, wir haben praktisch keine Quellen zu dem Fall, außer der Cicero selber. Und darum ist es so wirklich schwierig zu sagen, was stimmt da und was nicht. Zum Beispiel auch, wie hat man entdeckt, dass sein Name nachträglich auf der Liste erschienen ist? Warum gibt es keine andere schriftliche Zeugnis von dem Fall, der doch so viel Furore gesorgt hat?
Wir kennen namentlich eben die Anklage nicht von Merucius. Und wir wissen indirekt via Cicero, dass der die Anklage recht schlecht geführt hat. Mhm. Was darauf schliessen lässt, wenn denn das alles stimmt, alles unter dem Vorbehalt, dass die sich eben dieser Sache schon sehr sicher sind, dass sich der Roscius Junior halt auf die Proskriptionsliste beruft und so seinen Kopf rettet, aber dann das Vermögen verliert.
Mhm. Also vor allem, wenn der Roscius selber sagt, also ist laut Cicero total schlecht vorbereitet. Das heisst, er ist schon ein Erfahrener, aber offensichtlich nicht so talentiert und man hat wirklich damit gerechnet, dass keine Verteidigung stattfindet.
Ja.
Oder keine gute, sozusagen.
Aber es kann auch sein, dass das bewusst so geführt worden ist, weil man ja dann gewisse Themen gar nicht hätte wollen aufrufen. Mhm. Also all die Hintergründe, all die Vermögensgeschichten, das hat ja gegenseitig gar kein Interesse gehabt, dass man das da auf dem Forum diskutiert. Mhm. Sondern die haben einfach sagen, schau, die Indizien sprechen gegen den Sohn. Mhm. Und dann kommt der mit der Proskriptionsliste und redet so seinen Kopf. Mhm.
Ich habe einfach halt ein bisschen Mühe damit, ich verstehe nicht, wieso sie das gemacht oder riskiert haben. Also mir ist schon klar, dass sie sich überheblich und sicher gefühlt haben, dass es wird gerade laufen und niemand die Verteidigung übernimmt. Aber im Endeffekt frage ich mich, ob es nicht besser gefahren wäre, wenn sie einfach nichts gemacht hätten.
Gut, im Nachhinein ist man erstens immer gescheiter und zweitens darfst du nicht ganz außer Acht lassen, dass sich in Amerika, wo die Länder auch gewesen sind, hat sich Widerstand zeigt. Mhm. Und dann sind ja sogar eine Gesandtschaft, ist ja dann sogar zum Sulla marschiert und hat quasi wählen, dass man das Land zurückgibt.
Hat dann also, aber nur den Chrysogonus zu hören bekommen.
Genau, aber man hat, also die Gesandtschaft ist gegangen und hat die Rückerstattung von den Gütern an Roscius Junior wählen. Mhm. Also da muss sich in der Gegend doch ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl artikuliert haben.
Mhm. Vor allem, weil also es hat auch mit dem Eintrag in der Proskriptionsliste zu, wieso sollte der ältere Roscius auf die Liste, die immer auf der Seite der Optimaten war und somit auf der Seite des Sulla. Also er war nicht mal auf der falschen Seite in diesem Bürgerkrieg. Mhm.
Eben, aber da hast du deine Erklärung. Mhm. Also irgendwie haben sie sich dann doch nicht so sicher gefühlt, wenn es denn so ist. Mhm. Und dann hat man zwar nur den Chrysogonus können abwehren, die Gesandtschaft wieder heimschicken, aber hast du dann gleich müssen befürchten, dass das allenfalls bis zum Sulla dringt. Mhm. Also, aber da fährt jetzt mein Problem an. Weil Teil von dieser Gesandtschaft ist auch der Capito. Mhm. Der Capito, der ja dann schlussendlich bereichert ist. Jetzt, wenn man sagt, die Leute in Amerika haben ein Unrechtsbewusstsein, die finden, das ist ein Skandal, dass dann ausgerechnet der Capito, der Wortführer von dieser Gesandtschaft soll sein, geht doch rein logisch nicht. Weil die Leute wüssten ja, dass der Capito der Hauptprofiteur ist von dem, von dieser Proskription und Versteigerung von der Ländereien von Rossius.
Ich frage mich, ob sie das zu diesem Zeitpunkt schon wissen.
Ja, also er ist auf der Proskriptionsliste.
Nein, aber dass das Vermögen an Capito gegangen ist. Weil der Aufkäufer selber ist ja offiziell der Chrysogonus.
Ah, meinst du, der hat dann da ein Doppelsfall? Aber er muss ja damit rechnen, dass früher oder später
das Ganze auffliegt.
Also das hat ja nicht Aussicht, zum ewig unter dem Deckel zu halten.
Nein.
Aber es könnte natürlich sein, dass der Chrysogonus dann dem Capito sagt, schau, geh wieder heim mit deiner Bande, ich gebe dir dafür 3 Ländereien.
Das kann sein, ja.
Also das ist ja dann auch wieder die Theorie vom Cicero, dass er eben sagt, raffiniert hat der Capito und der Chrysogonus eben geschaut, dass die gar nicht bis zum Sulla vordrungen sind. Mhm. Also dann gehen wir über ein, dass der Capito die Länder muss er erst bekommen haben nach dem Gang zum Sulla. Gemäss Sachdarstellung vom Cicero ist es eben aber anders.
Das heißt, er hat es ehrlich gesagt schon gehabt.
Aber wenn man dann sagt, okay, er wird vom Chrysogonus bestochen, der Capito, dann stimmt eben der ganze Komplott nicht. Also wenn der Chrysogonus den Capito muss bestechen, damit er wieder heimgeht, dann kann der Komplott nicht stimmen, dass der Capito und der Magnus in Rom den Rossius Senior umgebracht haben. Mhm. Also dann geht die ganze Geschichte zusammen, Dario.
Ja.
Glauben wir immer noch, was der Cicero da erzählt?
Ich wende immer noch glauben.
Das ist auch so ein Polizistenproblem, oder dass alle entlastenden Beweismittel einfach ausblendet.
Oder einfach Augen zu und durch.
Ja, eben, das machst du jetzt da. Also, es ist doch jetzt ein schlagender Beweis, dass der Cicero wahrscheinlich einfach etwas erzählt.
Mhm. Also, ich meine, die Ironie der Geschichte ist ja schon, dass ich das erste Mal damit konfrontiert bin, ins Gegenüber rein denken, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt jahrelang den Fall, den Text durchgekachert in der Überzeugung, dass der arme Sextus Roscius Junior sicher nicht der Täter ist und dass die anderen drei sicher Bösewicht sind und das an dem rütteln wir nicht, weil Cicero.
Darum braucht es eben immer auch eine Verteidigung, die sich konsequent in die Gegenseite, in die verschiedenen Positionen eindenkt. Und da kann der Staatsanwalt oder der Richter noch so ausgewogen sein. Die Arbeit macht er nicht, weil er es gar nicht so sieht. Also weißt du, jemand, der konsequent Gegenposition durchleuchtet, spiegelt, zerhackt, wieder zusammensetzt, schaut, stimmt das wirklich so?
Es ist einfach so als Klammerbemerkung, also vielleicht eine grössere Klammerbemerkung, ist halt noch, die Frage ist so ein bisschen, tut der Cicero wirklich einen Mordprozess führen oder nicht eine grössere Sache? Das heisst, ihm ist ja nicht, also er setzt ja den Mord nicht zwingend im Mittelpunkt der Sache. Sondern eigentlich geht es ja immer noch um den Staat selber, der einfach aus der Fuge geraten. Und die drei werden ja weniger angeklagt für den Mord, als vielmehr, dass sie eine Sache machen, die das Recht im Staat eigentlich ins Wackeln bringt. Und das ist eigentlich eine Art Anklagepunkt, den er bringt, den Cicero. Es geht nicht mal zwingend darum, dass sie den Vater ermordet haben, sondern dass sie aufgrund von den ganzen Proskriptionslisten, Zeugen und so weiter, die Wirren, im Prinzip das, was heilig ist, also das heisst Gesetz im Staat, brechen.
Also, das ist mir klar. Mhm. Aber er hängt zu von einer Geschichte, die wenig plausibel ist.
Ja.
Und es ist mir klar, warum er das macht. Weil er braucht eine Alternativversion. Er kann nicht kommen und einfach die Proskriptionsgeschichte erzählen, sondern es hat einen Mord gegeben, es braucht einen Täter.
Mhm. Jetzt die Frage ist einfach,
also er kann den Unschuldsbeweis offensichtlich nicht führen. Er behauptet zwar, der Sohn sei in Amerika gewesen, wo der Vater in Rom umgebracht worden ist. Mhm. Wäre ja eigentlich ein einfacher Beweis. Aber der Beweis führt er nicht. Also scheint es mir dort scheint er den nicht können zu führen. Also der Alibi-Beweis.
Oder will er nicht führen.
Oder will er nicht führen, aber er könnte auch, wenn er...
Ja, weil ich meine, schlussendlich, eben ich sage, vielleicht geht es ihm ja wirklich nicht um den Mord, sondern es geht ihm um mehr, ums Wohlergehen im Staat selber. Und dann ist es ja eigentlich egal, wenn es nicht ganz aufgeht mit diesen Argumentationen.
Ja, mal, nein, wenn dann das Gericht das durchschaut, dass die Geschichte so nicht ganz verhebt, dann geht ihm alles zusammen, dann verliert er den Prozess ganz.
Ich bin da eben nicht ganz sicher, weil ich finde, also jetzt einfach aus dem Fall jetzt da raus vom Roskius selber, finde ich, ist er ja wahnsinnig schwach, was den Mord selber betrifft. Wo er stark ist, ist das Appellieren an die Richter, die Ordnung im Staat wiederherzustellen. Also er begründet
aber das kann er nur machen, wenn er eben die Gegenseite als Böse darstellt.
Aber nicht als Mörder. Und das ist eben der Punkt. Ich meine, es geht ihm nicht um den Mord selber, sondern dass sie im Prinzip schlechte Exemplare sind, die in Zukunft der Republik schaden werden. Und das ist eigentlich die Hauptargumentation, die er bringt. Also ich bin jetzt ein bisschen provokativ, aber das ist...
Nein, aber das sehe ich gar nicht. Also er benennt die anderen zwei Kapitel und den Magnus ganz klar als Mörder. Und ich habe dann eine Stelle, wo wir mal näher noch genau anschauen, was der Chrysognonus anbelangt.
Das macht er schon, aber am Schluss, dann, wenn du Peroratio hast, dann kommt er ja nochmal auf den Zerfall im Staat selber. Also es geht ihm wirklich darum, um die Exempel vom schlechten Verhalten rauszumerzen, ob sie jetzt für den Mord verurteilt werden oder für irgendetwas anderes.
Mal, er braucht eben den Mord, weil sonst kommen die Geschworenen eben zum Schluss, dass eigentlich diese Präskriptionsliste, das sind ja alles Opportunisten, die davon profitieren. Also er kommt nur via Darstellung vom Mord an die Gegenseite zu seinem Ziel, wo er dann eben die Leute dazu bringt, gegen ihre eigenen Interessen zu entscheiden. Jetzt im Endeffekt haben wir ja bei uns den Fall, dass der Roscius Junior nicht vom Mord am Vater profitiert, sondern eben wegen dieser Präskriptionsliste andere. Das an sich heisst ja dann auch nicht, dass der Roscius Junior unschuldig ist.
Aber er ist...
Also er könnte ja schon Hoffnungen haben, er kann der Mörder sein und dann hat man halt via Präskriptionsliste...
Das stimmt, aber die Frage ist immer so, also was will er denn? Im Prinzip ist er ja schon auf dem Land gut gewesen. Und er ist ja nicht, also laut der Darstellung von Cicero ist er ja nicht irgendwie ein geschossener Hund, der überhaupt kein Vermögen hat.
Gut, aber da wissen wir einfach zu wenig. Und wir wissen nicht, was er für Hoffnungen gehabt hat.
Ja.
Also nur weil er dann am Schluss mit leeren Händen da steht, heisst eben nicht, dass der Roscius unschuldig ist. Also es geht um ein Millionenvermögen. Aber wir müssen sagen, die Leute in Amerika halten ihn offensichtlich nicht für den Mörder. Ja.
Nein.
Kann man sich noch die Frage stellen, was denkt der Cicero wirklich? Also würde er die Strafverteidigung führen, wenn er denken würde, der Roscius Junior ist wirklich der Mörder?
Das ist eine gute Frage. Aber ich habe das Gefühl, dass das für ihn keine Rolle spielt.
Es spielt wahrscheinlich keine Rolle und zudem muss es auch nicht heissen, dass er die Wahrheit weiss.
Aber ich würde sagen, dass er einfach aus reinen Karriereüberlegung einfach seinen Moment gesehen hat. Also dass das einfach der Moment ist, wo er kann triumphieren kann. Und dann ist es unabhängig, ob er ihn für schuldig hält oder nicht.
Dann gibt es noch den Aspekt, wo ich wesentlich finde, es sind ja bei der Tat sind ja Sklaven dabei gewesen. Und zwar Sklaven vom Chrysogonus. Und der Chrysogonus weiss zu verhindern, dass die Sklaven als Zeugen angehört werden vom geschworenen Gericht.
Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind es, also beim Mord sind es noch Sklaven vom Roscius, vom Alten, und die gehen dann mit dem Vermögen zum Chrysogonus.
Genau. Und weil der Besitzer kann bestimmen, ob ihre Sache jetzt vor Gericht kann auftreten kann oder nicht. Und er sagt nein.
Ja.
Das wäre also ein Indiz, dass der etwas zu verbergen hat.
Genau. Weil man ja, also man gibt ja seine Sklaven nicht frei, wenn sie einem selber schaden könnten.
Das würde dann aber heissen, dass der Chrysogonus doch mehr involviert ist in die Tat, als der Cicero so uns glauben lassen will. Also er sagt ja ganz klar, der Täter ist der Magnus und
der Capito.
Und der Capito. Und dann haben sie Verschwörung mit dem Chrysogonus. Aber das ist wieder ein Indiz, wie wir es schon besprochen haben, dass eben vielleicht die ganze Sache vom Chrysogonus ausgegangen ist und der den Capito bestochen hat.
Also er sagt schon klar, dass der auch irgendwo durch dabei ist, aber ich glaube, er wagt es einfach nicht indirekt vor Gericht so anzugreifen wie die anderen beiden, die dann aus seiner Sicht die Ausführenden sind.
Aber Daria, er greift dann an. Ob offen oder direkt oder explizit oder nicht. Es ist ganz klar, er greift ihn an. Also inwiefern soll denn die Schonung, der Chrysogonus milde stimmen? Das ist doch gar nicht realistisch.
Ich glaube, es geht, er sagt das an einer Stelle, es ist ein bisschen der Balanceakt, dass er durch die Anschuldigung an Chrysogonus nicht am Sullas beiging. Das sagt er an einem Punkt. Also er muss wie...
Aber wenn er das sogar so sagt, ist ja ganz klar, dass es ihm nicht um eine Schonung geht. Er sagt, es geht um eine Schonung, aber tatsächlich geht es ihm nicht um eine Schonung. Mhm.
Aber das ist natürlich auch einfach ein rhetorisches Mittel, oder? Also das heisst, er tut sich ein bisschen abdrücken, damit eigentlich der Effekt dann grösser ist.
Entweder das, oder er traut den Richter, vielleicht sind die Adressate, ist gar nicht der Chrysogonus, sondern das Adressat von seinem Plädoyer sind die Richter. Und vielleicht geht es ihm wirklich darum, er traut dem Gericht, dem geschworenen Gericht, nicht zu, dass die den Stellvertreter vom Sulla des Mordes schuldig sprechen. Also braucht er zwei andere Sündenböcke und das ist der Grund für seine Strategie. Mhm. Findest du nicht auch interessant, dass dann der Cicero die Teilnehmer von dieser Gesandtschaft zum Sulla nicht als Zeugen benennt?
Mhm. Also es ist überraschend, dass die nicht aufgerufen werden.
Was hast du da für eine Erklärung? Also man könnte die gleiche Erklärung liefern, wie du vorher gesagt hast. Die haben Angst, politisch. Aber die haben sich ja schon exponiert, indem sie eben überhaupt erst zum Sulla losgegangen sind.
Mhm. Gut, die Frage ist aber immer, und das haben wir an anderer Stelle schon gesagt, der Cicero reagiert ja auch. Also ich weiss nicht, wie stark sie vorbereitet sind in allem. Also wie sehr...
Ja, aber das Vorbereiten ist ja nicht ein Aufwand. Nein, das ist der erste Beweis, den du würdest führen.
Der Punkt ist eben eigentlich... Durch das, dass der Eruccius Klageschrift führt, müsste der eigentlich sämtliche Testes, also Zeugen eigentlich auch selber bringen. Also es ist eigentlich sein Job, zu beweisen, dass der Roscius schuld ist und nicht der Cicero, der dann noch Zeugen holen kann, im Prinzip.
Also ich sehe den Grund, dass er die nicht ruft, weil er hat da seine Theorie, seine Capito
Magnus.
Nein, so Chrysogonus Verschwörungstheorie. Also Capito, Magnus sind Täter und sie holen den Chrysogonus ins Boot. Mhm. Und indem er die Gesandtschaft zu populär und zu gross ins Verfahren einführt, geht ihm das ganze Konstrukt zusammen. Weil dann kommt eben aus, dass der Capito das Land erst nachher bekommen hat.
Also er braucht sie ja, also er erwähnt sie auch einfach auch zu einem anderen Zweck. Also er erwähnt sie ja eigentlich zum Sagen, hört mal Leute, der ermordete ja sind so und die sind unbescholten und die haben einen riesen Rückhalt daheim und es hat die Gesandtschaft gegeben, weil sie eben so unbescholten sind und demnach unschuldig so. Das macht er ja dann schon, oder?
Ja, ja. Aber eben, er hat gar kein Interesse, das im anderen Zusammenhang einzuführen. Mhm. Weil er verliert dann einfach den Capito und den Magnus als mögliche Täter und er glaubt einfach nicht, dass das Gericht dann den Chrysogonus für den Mörder anschaut. Mhm. Wenn man sich jetzt konsequent in die Anklägerinnen denkt und das halt nimmt, was wir haben, mehr haben wir nicht. Ich glaube, das war ganz klar ein Fall, den man Roscius gestellt hat, indem man ihm nämlich einen Ausweg gegeben hat über die Proskriptionsliste. Und einfach darum sagt der Ankläger auch nicht, gar nicht viel mehr und benennt auch gar nicht Zeugen. Weil man will ja den Fall eben nicht grösser machen, sondern sagen, hey, da, das ist die Karotte. Greif nach dieser. Alle sind happy, du hast dann zwar kein Vermögen mehr, aber du überlebst. Also ich glaube, man hat bewusst den Ausweg offen haben und das war eine Strategie, die dann eben der Cicero, weil er genial ist, hat können durchkreuzen. Ich glaube, der Chrysogonus hat gar kein Interesse gehabt, dass der Roscius verurteilt wird, der Roscius Junior. Weil wenn der Roscius Junior verurteilt wird, ist bewiesen, dass der alte Roscius zu Unrecht auf der Präskriptionsliste ist. Und dann hat er zu Unrecht das Land erworben. Also, siehst du den Aspekt? Mm-hmm. Also, die Gegenseite hat gar kein Interesse, dass der Junior wirklich verurteilt wird. Also, die einzige Strategie muss gewesen sein, dass der einfach sagt, hey, er ist zwar tot, ich bin es nicht gewesen, aber es ist egal, weil er ist ja eh auf der Präskriptionsliste gewesen. Auch wenn ich es gewesen wäre, könnte man mich gar nicht verurteilen. Nicht ganz, du schaust mich so kritisch an.
Nein, ich frage mich halt immer noch, für was sie das Aufhebens, also eben, wir haben es schon erwähnt, aber ich hätte das Aufhebens, glaube ich, nicht gemacht.
Mol, die haben einen Aufstand in Amerika. Und wenn der eigene Sohn sagt, hey, mein Vater ist auf der Präskriptionsliste gewesen, ja, dann wird es ja wohl schon richtig sein, mhm, wenn es der Sohn sagt. Mhm. Also die Strategie war, die Ländereien zu sichern und gar nicht eine Verurteilung vom Rossius zu erreichen.
Also dann entgegen dem, wo der Cicero sagt, dass der Roscius Junior hat müssen vor Gericht, damit man den los wird, weil man nicht mehr an ihn herangekommen ist.
Ja,
also
genau.
Man hätte ihn ja gerne aus dem Weg geräumt.
Das ist in meinen Augen keine Finte. Mhm. Und eben dafür haben wir ja dann die Indizien, dass eben die Anklägerseite vom Eroccius eben so besonders schlecht gewesen soll sein. Mhm. Ja, die ist mit Bedacht schlecht. Mhm. Er will gar keine Verurteilung. Dann gibt es nochmal einen Aspekt, wo auch meine Theorie stützt. Nämlich, man hört vom Cicero, dass der Capito, einem Klient vom Cicero, einem Roscius Junior, soll gedroht haben, er mache diesen Zeugenaussage und sage das und das. Also mit Bedacht. Mhm. Wenn du den anderen verurteilt sehen willst, dann erzählst du mir nicht vorher, was deine Strategie ist und was du erzählst.
Aber sie laufen dir dann gleich ein höchstes Risiko. Also ich meine, wir reden hier von einer schlimmsten Anklage überhaupt.
Aber gerade wenn du das machst, dann gehst doch du nicht als Zeuge der Gegenseite sagen, was denn dein Zeuge sagt. Das ist auch nochmal ein Indiz. Mhm. Man wollte Angst machen, hey, friss die Präskriptionsliste und wir sind alle Freunde. Du schweigst.
ich bin am Studieren.
Du mal studieren und wir machen immer einen weiteren Podcast. Kannst du replizieren. Aber dir ist klar, der Cicero hat auch nicht zu viel Zeit gehabt.
Ja, klar.
Also Daria, du hast jetzt Zeit gehabt für deine Replik. Ich bin ja der Meinung, dass die Gerichtsrede vom Cicero sehr viel Widersprüche aufweist und in sich nicht logisch ist. Bei meinem ersten Lesen sieht man das nicht. Also es ist super spannend, man ist getrieben vom Spannungsbogen und man ist dann noch so froh, dass jetzt da ein Unschuldiger vom Wurf in Tiber verschont wird und du teilst ja meine Skepsis, ein Plädoyer vom Cicero gegenüber, hast du zumindest letztes Mal nicht geteilt oder hast du dann, bist du vorher leicht verstummt, mhm, aber hast es nicht so recht annehmen.
Ich glaube, also mir tätschen wirklich als Jurist und sozusagen Literaturwissenschaftler aufeinander. Ja, aus zwei verschiedenen Materien herkommend. Und ich persönlich bin einfach nicht überzeugt davon, dass man einen antiken Mordprozess so kann analysieren kann, wie wir das von heute kennen. Das heisst, im Prinzip glaube ich einfach, dass die Mechanismen, um die Unschuld von jemandem zu beweisen, gar noch nicht so ausgereift sind wie heutzutage.
Nochmal.
Was? Also im Prinzip ist es so, wir haben so, Beweisführungen sind drin, so Pro und Contra und so weiter. Und die Idee ist schon, dass man den Roscius im Prinzip von der Schuld freisprechen kann. Aber ich glaube einfach, die Idee von, ich muss als Verteidiger meinen Mandant quasi rausbekommen, ist einfach nicht der Kernpunkt. Ich glaube, wir sind in diesem Mordprozess noch nicht so weit wie heutzutage.
Also ja, aber was soll denn der Kernpunkt sein, als dein Klient soll nicht im Tiber landen?
Nein, natürlich schon, aber was ich damit sagen wollte, ist, wir gehen in den antiken Text rein und wir gehen mit einem Blick rein von unserer aktuellen Zeit. Und das ist immer schwierig, weil Begebenheiten für einen Mordprozess in der Antike komplett anders waren als bei uns.
Das ist mir klar, aber es ändert ja nichts, das Plädoyer von der Verteidigung. Also weißt du, es ist ein geniales Plädoyer, es reißt dich mit, du siehst die Widersprüche gar nicht. Mhm. Du siehst die Widersprüche erst, wenn du das aufzupfst und wirklich konsequent in die andere Rolle reingehst. Und das ist heute nicht anders.
Aber
weißt du, das ist heute auch so. Du hast die Gerichtsverhandlung, die Gerichter tun sich vorbereiten, indem sie die Akten studieren und dann hörst du die Anklage, dann hörst du die Verteidigung. Und dann fällt es gerade zwei Stunden oder unmittelbar danach das Urteil. Das wird dort ja auch so gewesen, dort haben sie ja nicht einmal mehr beraten. Also dann ist der Effekt von einem Plädoyer ist viel wichtiger. Oder man darf einfach nicht erkennen, dass die Schwächen des Plädoyers darfst du nicht erkennen. Und dann ist der unmittelbare Effekt gezündet. Und da im Alter rum noch viel mehr als heute.
Ja, aber ich glaube halt auch, dass es ihm rhetorisch wirklich um etwas anderes gegangen ist. Also ich glaube immer noch, dass das eine Art, dass der Mordprozess selber so ein rhetorischer Nebendurchlauf ist und darum nicht hundertprozentig muss oder kann stimmen. Es ist wie nicht wichtig.
Nein, das ist, bin ich ja völlig bei dir. Es ist, also, sein Ziel ist ein Freispruch. Mhm. Und dann muss das nicht stimmen, was er erzählt. Mhm. Aber die Richter müssen glauben, was er erzählt.
Ja, und ich glaube, oder wie, also wichtiger ist wirklich halt der Aufbau, den wir an anderer Stelle schon erwähnt haben, oder? Also er muss dort überzeugen. Und von dem her ist die Rede ja eigentlich schon eine Meisterleistung, dass er es so schafft, im Gesamten, wie du vorher gesagt hast, oder, von dem abzulenken, dass es eigentlich so ein paar Zittermomente hat, die nicht so ganz klar sind oder nicht ganz aufgehen.
Du, für einen Zuhörer ist das gar nicht möglich, die Widersprüche zu erkennen. Mhm. Das können wir heute machen, indem wir den Text lesen und nochmal lesen. Mhm. Und irgendwie oder der Text ist ja 200 Jahre alt. Also haben schon ganz viele Leute sich Gedanken darüber gemacht, wo dann erst das eröffnet, was wir heute vielleicht so analytisch sehen. Mhm. Also der Cicero eben hätte die Wahl. Er könnte den einfachen Weg nehmen mit Präskriptionsliste und sagen, ja, der Vater ist ja drauf gestanden, ergo Sohn unschuldig, er hätte dürfen töten. Oder eben, er versucht Vermögensansprüche zu retten vom Sohn. Das heisst, er muss einen neuen Schuldigen präsentieren und den als möglichst böse darstellen, im Zusammenbund mit dem Chrysogonus. Mhm. Und dann hoffen, dass das Gericht gegen eigene Interessen ihn freispricht. Mhm. Und das ist das, was er eben ganz raffiniert in seinem Plädoyer verdeckt, indem er eben die ganze Gegenmordgeschichte glauben lässt. Und die Geschichte, oder? Er stellt so dar, dass der Chrysogonus wirklich den Roscius Junior will vernichten. Aber ich glaube, das ist Fiktion, die er da glauben lässt, die eben nicht stimmt. Und für das braucht er die Flucht von Ameria. Und für das braucht er eben den Gang von den Amerianer zum Sulla. Und darum nimmt er die nicht als Zeuge. Weil sonst
Verpuffter Effekt.
Und das ist eben ganz wesentlich für die Wirkung des Plädoyer. Es muss, oder? Es geht nicht ums Vermögen des Roscius, so wie es der Cicero darstellt, sondern es geht um seine Existenz. Es geht um den schlimmstmöglichen Mord, den er begangen haben soll. Und das muss er ins Zentrum setzen. Sonst hat er gar keine Wirkung. Und ich glaube, es ist wirklich eine rhetorische Meisterleistung, wie er das eben aufbaut und die Hörer mitnimmt. Dass eben gar nicht diesen Richter ist genau gleich gegangen wie du, bei dir. Keine Sekunde Gedanken gestellt, könnte es anders sein, denken wir mal uns in Chrysogonus so rein. Mhm.
Gut, aber dann auch immer noch im historischen Kontext gesehen, oder? Also ich meine, sie gehören ja im
Prinzip... Aber umso mehr müssen sie ja die Position des Chrysogonus eindenken.
Also sind alle einfach immer noch wahnsinnig vorsichtig, oder? Also du weißt ja nicht, die einen haben profitiert, sie haben überlebt, die ganzen Viren um den Sulla und so weiter. Also sie sind dann schon auch so, dass sie nichts riskieren oder nichts riskieren
wollen,
nicht zu laut
werden. Aber die ganze Proskriptionsgeschichte geht völlig in den Hintergrund. Mhm. Es geht darum, einen Unschuldigen vom Vatermord freisprechen. Und das wirkt dann eben stärker als die ganze Geschichte Proskription, nicht Proskription. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment ist für die Richter, das sind ja Senatoren gewesen. Für die Senatoren, oder? Mhm. Für die Senatoren ist wahrscheinlich, die haben jetzt lieber einen Unschuldigen freigesprochen, als eben auf die Proskriptionsliste und nicht gültig und dann müssen das Vermögen zurückzahlen. Und das hat eben das Cicero so super verschleiert.
Quasi umschifft dann
auch. Oder? Und das ist auch wieder zum Parallelen zu heute ziehen. Das hast du heute natürlich auch. Das Gericht hat, wenn einer lange in Untersuchungshaft ist, dann müssen sie unter Umständen sehr hohe Entschädigungen und Genugtuungsansprüche zahlen. Aber das ist natürlich ein Hinderungsgrund zum Freisprechen. Ja, so ganz sicher sind wir nicht und jetzt müssen wir ihm noch so viel Geld zahlen. Das ist dann so wie ein Hemmschuh zum wirklich Freisprechen. Und das wirkt natürlich unterbewusst, nicht bewusst, oder? Aber ja, jetzt so viel Geld nach dem, oder? Und das ist dann auch als Anwalt, ist das auch immer eine Taktik, wo man sich überlegen muss, wie kommst du mit diesen Entschädigungsansprüchen, wie verkaufst du die, wie hoch bezifferst du die? Mhm. Und da kann man auch beim Cicero sicher Sachen abschauen. Und ich glaube, das ist da genau der gleiche Effekt. Darum tut es der Cicero eben verschleiern. Aber das heisst nicht, dass er in der Sache recht hat. Mhm. Es heisst nicht, dass er in der Sache recht hat. Aber sicher ist seine Version, die er liefert, nicht genau die Richtung. Mhm. Also er würde die Verteidigung nie gewinnen, wenn er sie so führen würde. Es geht einfach darum, dass der Rossius Junior das Vermögen kann behalten oder zurückbekommt.
Nein, aber ja, stimmt. Und er sagt ja nie, also es geht ihm ja wirklich nie ums Vermögen, es geht immer quasi ums Wiederherstellen vom guten Ruf von der Familie von der Ruskier, oder? Das ist eigentlich der Kernpunkt, um zu sagen, hey, stopp.
Ich schlage vor, dass wir, jetzt haben wir so viel um den Text herum geredet, dass wir uns nochmal treffen und einmal im Text ein, zwei Stellen genauer anschauen. Mhm. So die entscheidenden Stellen, wo man vielleicht das könnte veranschaulichen, was wir jetzt diskutiert haben. Ich bin hier mit der Daria und wir besprechen den Mordprozess. Es ist nicht einfach ein Mordprozess, sondern ein Vatermord. Und wir haben schon viel geredet und haben jetzt uns gedacht, dass wir mal wirklich in den Text einsteigen und das genau anschauen. Jetzt noch kurz zum Aufbau. Wenn wir das noch kurz anschauen, wobei wir müssen sagen, wir haben ja nicht das ganze Plädoyer, da fehlen Stücke. Mhm. Wie ist es denn möglich, dass da etwas fehlt?
Es ist einfach überlieferungsgeschichtlich zu tun. Also das heisst, es wird eine Abschrift gegeben haben, dann wird es nochmal Abschrift gegeben haben, dann geht ein Teil verloren oder es ist überschrieben worden. Das heisst, Material, das wiederverwertet worden ist während der Jahrhunderte. Mhm. Und dann wieder gefunden und so gehen die Sachen halt verloren, sind nicht mehr lesbar, verschwunden, wieder auftaucht.
Also ich meine, ich habe jetzt die Übersetzung gelesen. Mhm. Ist das eine gute Übersetzung?
Ich finde sie nicht so schlecht, aber es ist tatsächlich so Stellen, wo ich mir nicht sicher war, wie im Deutschen, was gemeint ist, bin ich gut nachkontrollieren. Also sie sind sehr stark in der Nähe von dem, was der lateinische Text will.
Ja, hoffentlich.
Ja, ja. Also es ist wirklich keine schlechte Übersetzung.
Also wenn man den Aufbau anschaut, also zuerst tut Cicero die Unschuld von seinem Klienten, dem Rossius Junior, beweisen. Dann macht er einen Gegenangriff auf den Capito und den Magnus, wo er sagt, das sind die eigentlichen Mörder. Und nachher gibt es ein grosses Stück, wo er erzählt, dass der Chrysogonus und der Magnus und der Capito eigentlich zu Unrecht die Güter vom Rossius wegen dieser ganzen Proskriptionsgeschichte erworben haben. Und das ist, sagen wir, zwei Drittel von seinem Plädoyer gehen auf das. Mhm. Aber er kann natürlich nur den Spannungsbogen aufrechterhalten, weil er eben den Spiess umkehrt. Nach meinen Augen, das ist ja alles Interpretation. Mhm. Also muss er den Spannungsbogen aufrechterhalten und das Gericht da mitnehmen in seiner Version. Also er macht zuerst eine Verteidigung, dann einen Angriff und dann die eigentliche Sache, die er will. Gut, jetzt eben, du hast im Herbst das Symposium, wo du Textstellen willst zeigen. Jetzt, aus dem angreifenden Teil, habe ich einmal gedacht, also wo er einen Gegenangriff macht, wenn wir mal die Stelle Paragraph 122 anschauen, ich tue das schnell vorlesen, wie, so wünscht also Chrysogonus nicht, dass mit den beiden ein Verhör angestellt wird, um eine von ihm selbst begangene Untat zu verbergen. Das geht da um die beiden Sklaven, wo wir eben, wo dabei gsi sind, am Rossius seine Sklaven, wo beim Mord dabei gsi sind, und weil jetzt Güter zum Chrysogonus gegangen sind, gehören die Sklaven ihm, und darum kann er verhindern, dass seine Sache als Zeuge benannt wird. Also, er will nicht, dass die kommen, das sagt er da ganz prominent. Also, will er das nicht, um die Untat zu verbergen. Und dann sagt er weiter, keineswegs, ihr Richter, meiner Meinung nach passt nicht alles für alle. Was mich betrifft, möchte ich bei Chrysogonus nicht derartiges vermuten. Und es kommt mir nicht erst jetzt in den Sinn, mich dahin zu äußern. Also er wirft die Frage auf, wieso lässt er die nicht, warum lässt er die nicht als Zeuge zu? Und sagt, aha, ich will damit gar nichts sagen. Ich will damit nicht unterstellen, dass der Chrysogonus etwas zu verbergen hat. Also er sagt indirekt, der Chrysogonus ist unschuldig. Oder zumindest ist das nicht ein Indiz für seine Schuld. Ist doch eine interessante Aussage.
Ich lese es einfach eben anders eigentlich. Also ich finde einfach, er tut so, als würde er das nicht glauben, aber im Prinzip setzt er die Idee in die Köpfe der Anwesenden, zum sagen,
genau, das sehe ich auch.
Der ist wirklich...
Also er sagt ja ganz lahm, er bringt nicht einmal ein Argument, nein, warum er das nicht glaubt, sondern er setzt das einfach an. Und hey, der Cicero ist ein Meister des Wortes und der Fantasie und der Argumentation. Also wenn er da kein Argument bringt, sehe ich es genau gleich wie du.
Oder?
Also er pflanzt in den Hörern etwas.
Ja, vor allem wenn er sagt, also ich will mich gar nicht in die Richtung äußern, aber de facto hat das ja eigentlich schon gemacht.
Eben, es ist dann so, wem nützt, oder? Am Schluss vom Tag ist einfach die Frage, wem nützt? Ja, der Tod vom Rossius hat nur jemandem genützt, nämlich im Chrysogonus, oder hauptsächlich im Chrysogonus. Er sagt es nicht offen und damit ist er vielleicht viel effektiver, als wenn er es offen würde sagen. Ich finde das ganz genial, weil er sagt quasi, oder das ist so ein Reflex vom Gericht. Das Gericht lässt sich von einer Verteidigung nicht gern sagen, wie es ist. Also musst du so Ideen pflanzen, aber der eigentliche Gedankenschluss, den musst du dem Gericht
überlassen.
Und das macht er in dieser Stelle geradezu genial. Und das ist ja eine Technik, das ist figurierte Rede.
Also nur, dass es natürlich einfach auch ins Gesang, also wenn du zurückdenkst an die Einleitung, oder? Also wie er dort quasi in der Captatio Benevolentiae die Richter eigentlich einlullt, oder? Und das ist natürlich einfach die Fortsetzung davon, also immer wieder zurückgehen und sagen, ah ja, ja, aber eigentlich könnt ihr das euch selber denken, er setzt einfach hinter den Worten oder zwischen den Zielen.
Ja, und wenn man es ganz richtig anschaut, widerspricht er sich ja mit dem selber. Vorne erzählt er uns lang, Magnus Capito sind die Schuldigen. Und da hebt er ja den Finger auf den Chrysogonus, ohne das so deutlich zu sagen. Also, huere raffiniert.
Ja, er sagt auch weiter unten, oder? Also seine Beweisführung wollte eigentlich gar nicht in die Richtung gehen, in die Richtung von Chrysogonus. Eigentlich will er ja die Beweisführung von Eurykius schwächen. Sagen, nein, der Eurykius Junior ist nicht gewesen, und er will einfach sagen, wie skrupellos die anderen beiden Eurykier sind.
Ja, ja. Dann habe ich eine weitere Stelle mir notiert, 128. Also zuerst geht es darum, um die Präskriptionsliste. Der Cicero sagt, dass im Gesetz hat es einen Termin gegeben, bis dann man hat können, die Ächtung der Personen auf die Liste einzutragen. Und bis dann haben können die Verkäufe dieser Landereien, von diesen Geächteten stattfinden. Und zwar bis 1. Juni. Aber, und dann führt er aus. Aber erst einige Monate später ist der Mann getötet und sein Besitz angeblich verkauft worden. Also einige Monate nach der Frist, die für Präskription möglich gewesen wäre. Bestimmt wurde dieser Besitz entweder gar nicht in die staatlichen Rechnungsbücher eingetragen und dieser Schuft treibt sein Spiel mit uns viel raffinierter als wir ahnen, oder wenn er doch eingetragen wurde, wurden die Rechnungsbücher irgendwie gefälscht. Denn es steht jedenfalls fest, dass der Besitz aufgrund eines Gesetzes nicht hat verkauft werden können. Doch ich bin mir bewusst, ihr Richter, dass ich vor der Zeit diese Dinge untersucht und mich beinahe auf Abwege begebe, indem ich mich um eine Kleinigkeit kümmere, wo ich doch den Kopf des Sextus Rossius retten muss. Denn er leidet nicht wegen des Geldes, er schenkt nicht irgendeinen Vermögensvorteil Beachtung. Er glaubt, er könne leicht seine Armut ertragen, wenn er nur von diesem schimpflichen Verdacht und der erlogenen Anschuldigung befreit sei. Also er drängt ganz klar den Vorwurf am Rossius, was er will, vom Vermögen. Also er lässt uns glauben, hey, der Rossius will einfach nicht schuldig sein des Vaters Mordes und trennt das vom Vermögen. Er sagt, er will auch arm leben, käme es wie es käme, aber er will einfach nicht schuldig sein des Mordes. Und das ist eben ganz entscheidend, dass er das trennt. Also er lässt uns glauben, am Rossius geht es nur um den Freispruch. Aber dass der Freispruch gleichzeitig Vermögenswert wieder zum Rossius zurückbringt, das tut er damit wie unter den Überspielen. Also siehst du, dass er da die Trennung macht. Er sagt seinem Klient, geht es nur ums Leben. Es geht ihm nur um den Freispruch. Aber dass das ganz eng verquickt ist.
Also er spielt ja ein Stück weit auch auf die Idee von der Modestie, also von der Bescheidenheit, Einfachheit an, oder? Also das heisst, er lupft den Rossius Junior auf, der sagt, hey, ist mir im Fall alles gleich, hauptsächlich ich überlebe. Weil das, was mir droht, ist viel schlimmer und ich will einfach raus und das Vermögen ist egal. Trotzdem stellt sich einfach die Frage, also er tut so, als wäre das Vermögenzeug da gar nicht so, so wesentlich. Aber ich glaube...
Ja, eben, er nennt es eine Kleinigkeit. Was kümmere ich mich um eine Kleinigkeit? Die
Frage ist einfach, wo sagt er das genau? Ich muss schnell schauen. Die Frage ist einfach, wie ernst er das meint, oder?
Also, nein, ich bin überzeugt, er meint es keine Sekunde ernst.
Es ist weder eine Kleinigkeit, nur das Errare, oder? Also die Idee von er, also Errare im Sinne von, ich begebe mich auf Irrwege, sagt er, oder auf Abwege quasi. Und das Errare ist so, ich bin so verwirrt, ich weiss nicht, wo durch. Und das ist ein Schwachsinn. Also du weisst ja jeden Moment, in welche Richtung er geht.
Ja, sicher.
Und das Errare ist dann so ein bisschen, aber schaut mal, auf welchen Punkt ich da gestoßen bin. Und die Vermögensgeschichte ist eigentlich ein grösseres Kaliber, als ich jetzt da tue.
Mhm. Aber das ist ein raffinierter, smarter Move. Mhm. Und nachher spielt er ja dann knallhart die Emotion aus. Also ich lese jetzt aus dem Paragraph 145. Mhm. Meine Güter besitzt du. Ich lebe von fremdem Mitleid. Ich füge mich da rein, weil ich gelassen bin und weil es unvermeidlich ist. Mein Haus steht dir offen und mir ist es verschlossen. Ich ertrage es. Über meine zahlreichen Gesinde gebietest du. Ich habe keinen einzigen Sklaven. Ich finde mich damit ab und glaube, es ertragen zu müssen. Was willst du noch mehr? Warum verfolgst du mich? Warum greifst du mich an? Worin, glaubst du, durchkreuze ich deine Ansichten? Wo arbeite ich deinen Vorteilen entgegen? Weshalb stehe ich dir im Wege? Wenn du um der Beute willen einen Menschen töten willst, du hast die Beute bereits an dich gebracht. Was wünschst du mehr? Wenn aus Feindschaft, was für eine Feindschaft empfindest du gegen den, dessen Güter du eher besaßest, als du ihn selbst kanntest? Wenn aus Furcht, du fürchtest etwas von dem, der, wie du siehst, nicht fähig ist, mit eigener Kraft ein so schreiendes Unrecht von sich abzuwehren. Wenn du aber deshalb, weil der Besitz, der Rossius gehörte, dein Eigentum geworden ist, diesen, seinen Sohn zu vernichten trachtest, zeigst du dann nicht Angst vor etwas, das du weniger als andere zu fürchten brauchst, dass den Kindern der Geächteten einmal der väterliche Besitz zurückgegeben wird. Also mit diesen Fragen stellt er ja der Chrysogonus in ein unglaublich schlechtes Licht. Du hast schon alles, du hast mich vernichtet, warum in aller Welt willst du jetzt auch noch meinen Tod? Ah, du hast Angst, das beweist, du hast meine Ländereien zu Unrecht. Also da geht ja völlig vergessen, wer da angeklagt ist. Da ist nachher nur noch der Chrysogonus im Kreuzfeuer und nicht mehr der Rossius Junior.
Mhm. Und einfach nochmal in dieser Übertreibung, oder? Also ich habe jetzt wirklich nichts mehr, das kann doch nicht sein, ich habe alles verloren.
Und wir wissen, es ist eben nicht das Alles- oder Nichts-Spiel, das uns da der Cicero glauben lässt.
Mhm. Aber halt eben das Provozieren von Mitleid auch. Also ich meine, ich habe meinen Vater umgebracht, jetzt habe ich alles verloren, also habe ich ja nichts gewonnen, ergo kann ich es gar nicht gewesen sein.
Ja, also. Aber er sagt quasi, ich habe den Vater verloren, oder? Ja, ja.
Ja, ja. Aber im Prinzip, ich habe davon nicht profitiert. Also ich stehe ja mit nichts da.
Wer verschleiert das, dass eben alles oder nichts Geschichte ist, ja. Und da nennt er eben dann den Chrysogonus schon ganz konkret, also, oder es zielt ja gerade auf den Chrysogonus, was dann eben wieder im vorderen Teil widerspricht mit dem Kapitel Magnus als eigentliche Haupttäter. Mhm. Aber ich bin überzeugt, der hätte so müssen verschleiern wegen dieser ganzen Gewinnerei von diesen Transkriptionslisten. Proskriptionslisten. Also ich würde glauben, an deiner Stelle, die zwei Stellen in dem Symposium bringen. Das 145, zuerst das 128 und dann im Zusammenhang das 145. Oder könntest du dann auch 129 mit einbeziehen?
Das 129...
Oder da drängt er dann die Position vom Sexus, von Sinnere. Das ist das, was du immer wieder angesprochen hast. Dass er eben, wenn es um den Anklagten geht, also wenn es um den Mord geht, dann benennt er den Rossius Junior, dann redet er in dem Sinne ihre Sache. Aber wenn es ums Vermögen geht, dann redet er für den Staat. Mhm. Das ist eben das 129, was du gut gesagt hast. Doch ich bitte euch, ihr Richter, hört euch das Wenige, was noch aussteht, so an, dass ihr glaubt, ich spreche teils für mich selbst, teils für Sextus Rossius. Denn was mir selbst schimpflich und unerträglich erscheint und was meiner Meinung nach alle treffen kann, wenn wir nicht vorbauen, dann spreche ich für mich selbst aus, wie es meinem inneren Gefühl und Schmerz entspricht. Und das sind eben die Momente, wo er dann für den Staat tritt und für das Unrecht, wo dem Staat gegenüber begangen wird.
Und ich glaube, auf diesen beiden Ebenen muss man den Fall einfach lesen, oder?
Ja, aber auch das macht er rhetorisch sehr geschickt. Mhm. Nein, also ein rhetorisches Meisterwerk.
Es fuchst mich einfach, dass die Gegenseite nicht dumm ist. Das macht mich halb wahnsinnig.
Aber das ist doch gerade spannend. Wir können da wilde Detektive sein. Und man könnte stundenlang diskutieren. Man wird nie wissen, wer wirklich recht hat.
Leider macht mich nervös. Aber das ist ja das Schöne, um zu diskutieren.
Jetzt zum Abschluss interessiert natürlich die grosse Frage, Daria. Was nimmst du für eine Textstelle?
Also eigentlich ist es so, ich brauche ja etwas als Intro-Textstelle, wo meine Zuhörer im Prinzip zum Nachdenken anregt. Und die muss ein bisschen kontrovers sein, weil ich mir natürlich so Gedankengänge erhoffe, wie wir zwei jetzt gehabt haben. Und es gibt eine Textstelle, die ich jetzt gerade nicht mehr auswendig weiss, wo sie ist, wo er aber im Prinzip fragt, wer ist der Sextus Roscus Junior eigentlich? Also wenn ihr den Mann da anschaut, ist der wirklich so, kann der wirklich ein Meuchelmörder sein? Ist er nicht viel zu alt? Ist das nicht irgendwie nicht möglich? Hat er mit Schergen zu tun? Was auch immer. Und quasi die Idee wäre dann, dass ich die Zuhörer wirklich an die Figur binde, um dann am Schluss einfach auch die Fragen offen zu lassen, wie es jetzt wirklich war. Also starten eigentlich sicher mit dem Beschreib vom Sextus Roscius Junior, dann darstellen, was wir wissen aus Cicero-Perspektive und dann auf die Textstelle eingehen, die wir vorher erwähnt haben.
Also aus heutiger Perspektive ist das auch, denke mich das auch sehr wichtig. Ich finde das eine sehr gute Idee von dir, weil wichtig ist, dass man den Richter oder dem Gericht vermittelt, hey, es geht um einen Mensch. Und das ist nicht einfach Nummer 712, der Fall Nummer 712 und das ist zum 100. Mal die gleiche Geschichte, sondern das ist eine Person mit einem Schicksal, das gibt eine Geschichte und ihr müsst anschauen, ihr müsst euch Mühe machen, genau anschauen. Das ist nicht einfach ein guter Fall.
Ja, ich glaube, das ist eben die eine Seite, also quasi zum Starten. Und das andere ist ja mein Aha-Erlebnis eigentlich im Gespräch mit dir, zum sagen, okay, warte mal schnell, es gibt noch eine andere Seite. Vielleicht erzählt der Cicero einfach Unschuld, also Unsinn und es ist, stimmt einfach nicht,
was gut, er da aber erzählt. Aber der Cicero wird so lang wie möglich schon bei der Realität und bei seiner Wahrheit bleiben.
Ja, aber trotzdem, ich glaube, es würde mir noch Spass machen am Schluss. Zuhörer so ein bisschen rauszuführen, um zu sagen, also ich bin mir da nicht so sicher, ob er recht hat. Vielleicht war ja alles ganz anders gewesen.
Ja, ja, nein, das ist super spannend. Oder? Und die nächste Frage ist, hat das Cicero wirklich so gesehen? Oder hat es ihn selber durch, also weißt du, die Geschichte reiten und die entwickelt sich ja und dann musst du ja schon 7 Schritte zurückgehen und dein eigenes Werk mit Abstand lesen, dass du vielleicht die eigenen Schwachpunkte siehst. Also,
richtig.
Gut, er ist ein grosser Meister von der Rhetorik und ich glaube nicht Zufall, aber theoretisch ist es möglich. Und ganz ehrlich, Daria, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, dass die Geschichte so vielleicht nicht stimmt, das macht auch den Cicero viel grösser als Jurist. Das schmälert ja ihn nicht, sondern es hebt ihn einfach massiv raus.
Bestimmt.
Also Cicero lesen, 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 da kannst du nur lernen. Jetzt machen wir das Mikrofon nochmal auf, Daria, weil du hast die Stelle gefunden, wo wir vorher im Abschluss vom letzten Podcast nicht gefunden haben. Du tust ja da im Herbst in Bruck, oder wo es auch immer ist, tust ja referieren und irgendeine Textpassage vorstellen. Ist denn das ein Wettbewerb, wo man gönnt etwas?
Nein, das ist einfach so. Du kannst präsentieren, was du möchtest, einfach für ein offenes Publikum, vor allem
Fachkollegen?
Nein, Jugendliche tatsächlich. Ja. Aber es ist, man muss nicht vom Fach sein, man kann auch einfach aus Interesse gehen.
Okay, aber es hat auch andere Lehrer dort?
Richtig, und andere Vertreter.
Also das ist, dass ich habe mich mit dem Thomas von Aquin beschäftigt und scheinbar ist im Mittelalter ist es Brauch gewesen, dass man zweimal im Jahr hat man sich einer Öffentlichkeit gestellt und die hat dann einfach können mit Fragen bombardieren und dann natürlich keine Zeitungen gegeben wie heute. Also es ist eine schöne Möglichkeit zur Verbreitung von Wissen. Also, welche Stelle hast du einleitend an dem Symposium vorstellen?
Das wäre eigentlich der Abschnitt oder Paragraph 39. Der gefällt mir eben gut. Das ist jetzt so ein latinsprachlicher Moment. Und er anfängt mit Patrem, okay, die Sextitroscius. Also er tut eigentlich das Akkusativobjekt zuvorderst anstellen. Also das ist schön am Latein, du kannst ja die Wörter eigentlich anstellen, die du möchtest. Und das, was am Anfang steht, hat mehr Gewicht. Und dann sagt er, seinen Vater hat Sextus Roscius ermordet.
Also Patrem ist Vater.
Richtig. Und dann,
also wortwörtlich wäre es, Vater ermordet.
Genau, den Vater hat ermordet, Sextus Roscius. Und im Deutschen kommen wir schon ein bisschen als Problem an, oder? Aber es ist wirklich den Vater, und das ist so quasi, das ist der wichtigste Punkt. Also wir sind da, zum Vatermord eigentlich behandeln. Und durch das startet er aber schon so ein bisschen in einen Zweifel, in Einverstanden. Also nach dem Motto, das kann doch gar nicht sein, dass der seinen Vater umgebracht hat.
Aber fürs Deutsche kann man jetzt durchaus die Sorgfalt von der Sprache mitnehmen. Auch da gilt ja, das Entscheidende zuerst sagen, im Hauptsatz und nicht im vierten Nebensatz. Also sehr ein interessanter Input. Und dann kommt ja eine Frage, oder? Qui homo?
Ja, was soll das eigentlich für ein Mensch sein?
Also was für ein Mensch bringt seinen Vater um?
Richtig. Ja. Und dann sagt er, ein verdorbener und von Taugenichts ein verführter junger Mann. Er ist 40 Jahre alt. Kann ja gar nicht sein. Dann ist er offenbar ein routinierter Meuchelmörder, ein skrupelloser Mensch und war oft an Mord beteiligt. Aber dies hat nicht einmal der Ankläger behauptet, wie ihr gehört habt. Also haben offenbar Vergnügungssucht, die Höhe der Schulden und ungezügelte Leidenschaften den Mann zu diesem Verbrechen getrieben. Von dem Verdacht der Vergnügungssucht hatte Rucius ihn gereinigt, indem er sagte, er habe fast niemals auch nur an einem Gastmahl teilgenommen. Aber auch niemals ist er etwas schuldig geblieben. Was für Leidenschaften kann ferner einer haben, der, wie der Ankläger selbst ihm vorgeworfen hat, stets auf dem Lande gewohnt und sein Leben mit Ackerbau zugebracht hat? Dies Leben nun ist in höchstem Maße von Leidenschaft entbunden und mit Pflichtgefühl verbunden. Und das ist halt einfach so spannend, oder? Die Idee, dass du deinem Vater ermordest, muss dich wie so ein Moment vom Wahnsinn sein. Also du musst irgendwie angetrieben worden sein für diese unglaubliche Tat. Und das passt irgendwie nicht zu dem Roscius. Und er stellte dann im Folgeabschnitt noch die Frage, was also hat denn Sextus Roscius den Gedanken an eine so wahnsinnige Tat eingegeben? Also was in Gottes Namen hat ihn angetrieben, seinen Vater zu ermorden?
Also ist jetzt lustig, da die Stelle, wo du jetzt da liest, ist bei mir genau nichts geil. Aber aus juristischer, nein, aber das heisst gar nichts. Aus juristischer Sicht ist das natürlich ein hochspannender Vorgang, dass er da Fragen aufwirft zum Motiv und die beantwortet. Also wirkt sehr überzeugend. Also man steht da und denkt, ja Himmeltori, wo ist denn das Motiv? Mhm. Aber das klingt natürlich nur, wenn der Ankläger nicht ein starkes Motiv geliefert hat. Und das also, hat er ja nicht geliefert, richtig. Weil der eh gedacht hat, er nimmt den Ausweg über Präskriptionsliste. Mhm. Die sind bewusst nicht stark auftreten. Mhm. Auch wieder genial.
Und das einfach als Einstieg, weil du im Prinzip sagst, nein, kann ja gar nicht sein. Also ich will ja dann auch, dass das Publikum glaubt, das kann nicht sein.
Das ist super. Und nachher hin kommen Zweifel.
Genau.
Aber nochmal, das heisst nicht, dass die Geschichte, also es heisst, dass die Geschichte von Cicero nicht stimmt, aber es heisst nicht, dass der Rucius Junior nicht unschuldig, also der ist wahrscheinlich schon unschuldig. Mhm. Weil gerade sagen wir, bei meinem Vatermord zu dieser Zeit, das müsste bekannt gewesen sein, dass die verfindet sind, dass da Streit gegeben hat. Das müsste in der Familie zumindest. Und dann würde ja auch der Chrysogonus die Sklave als Zeuge benennen, wenn es so klar ist, dass der Sohn ist. Mhm. Ja, nein, hat er mit ganz einem raffinierten Plädoyer einen Unschuldigen wahrscheinlich gerettet und dem auch noch das Vermögen gesichert.
Genau.
Du in der Schule, in welcher Klasse liest man denn Cicero?
Das kommt ein bisschen darauf an. Ich würde es so im 5. Gymi lesen, vielleicht ein bisschen früher. Es kommt darauf an, wie gut sie sind oder wie schnell sie sind oder welchen Text du nimmst.
Und dann lesen sie den ganzen?
Nein, du liest immer nur Auszüge. Also du entscheidest, welche Zielsetzung du hast, was willst du zeigen, sprachlich, inhaltlich. Und dann nimmst du Ausschnitte davon.
Ah, ihr lest nicht das ganze Plädoyer?
Nein.
Das ist aber schade.
Ja, aber das Problem ist einfach, du hast keine Zeit. Also es ist so wie, du musst das entsprechend ein bisschen einplanen, dass du einfach Best-of siehst. Mhm. Und je nachdem...
Also aber das gehört schon zum Best-of vom Cicero?
In meinen Augen schon, aber ich bin ja auch ein Fan.
Aber gibt es denn da Vorgaben, was du musst behandeln?
Nicht so stark eingeschränkt. Also ich meine, es ist einfach so, du kannst nicht... Cicero nicht lesen. Der gehört einfach zu den grundlegenden Autoren, die du gelesen haben. Aber im Werk selber bist du frei. was du nimmst. Wenn du willst, kannst du auch mehr einen philosophischen Text nehmen, zum Beispiel. Aber mir liegt Philosophie einfach weniger wie Kapitalverbrechen offensichtlich.
Und an der Matur, wie sieht der Latsch-Matur aus?
Die, die es gewählt haben, die haben eine schriftliche Prüfung. Ich glaube, von 3 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also wenn es jemand wissen sollte, dann glaube du, Daria.
Ja, das stimmt. Aber ich habe viele Freifach-Maturen begleitet. Darum, weil man ja nicht jedes Jahr eine Matur hat, denke ich so, hä? Okay, gut. Auf jeden Fall ein schriftlicher Text, den du aber auch im Prinzip wählen kannst, was es ist, welcher Autor.
Wer darf wählen?
Ich als Lehrperson.
Eben, nicht der Schüler.
Und der Schüler weiss es nicht. Also die wissen nicht, was kommt. Man schaut in der Regel, dass man etwas findet, wo das Thema passt.
Und dann muss er das übersetzen und diskutieren.
Ja, vor allem auch, also man kann es auch mit, oder man spickt es auch mit sprachlichen, grammatikalischen Fragen. Teilweise kannst du auch inhaltliche Fragen ergänzen, aber Text, also Übersetzungsarbeit ist der Kern. Und dann haben sie noch eine mündliche Prüfung von 1/4 Stunde. Dort tun sie in der Regel einfach Text vorbereiten, wo dann im Mittelpunkt von dieser Diskussion stehen. Und dort haben sie eine Auswahl, also dass aus von denen und den Autoren so und so viel Text quasi lesen.
Aha, und du pflückst dann, das ist wie bei Deutschmatur, genau, du hast 5 Werke selber gelesen und dann weißt du, eins von diesen 5 ist es.
Genau.
Und wie viele Leute, also du bist im Remi Biel, muss man sagen, wahrscheinlich die strengste Schule im Kanton Zürich, wie viele Leute machen dort noch Latin-Matura?
Also wir haben eigentlich immer recht gute Zahlen. Wir haben so nach 2 Jahren müssen sie ja wählen und dann haben wir so 1,5 bis 2 Latin-Klassen.
Und eine Klasse hat?
So im Schnitt zwischen 20 und 25 Schüler.
Ah, echt?
Also je nachdem, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hast du vielleicht auch eine mit 18. Plus wir haben noch den IB-Lehrgang, dort gibt es auch Latin, aber es läuft dann ein bisschen anders. Aber die zählen trotzdem ja dazu. Und es ist, wir haben eigentlich immer eine schöne Anzahl gehabt. Also,
immer das, noch.
Ja. Zwischendurch hast du mal so ein bisschen Hänger.
Und dann hast du noch die Freifächler.
Genau.
Also die als Freifach Latsch nehmen.
Genau.
Und auf was für ein Niveau kommen dann die Freifächler?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie plus minus aufs gleiche Niveau kommen.
Also das ist auch recht intensiv in dem Fall.
Mehr oder weniger. Aber dann hast du natürlich immer die Leute, es ist, bleibt ja ein Freifach, obwohl sie müssen eine Prüfung machen. Das heisst, sie gehen nicht, sie haben keinen Latinabschluss, wenn sie die Prüfung nicht machen.
Aber das ist dann das kleine Latinum?
Nein, das kleine Latinum gibt es eben nicht mehr. Es ist heute alles gleichwertig. Also das heisst, wenn ich das kleine Latinum, also wenn ich das Freifach mache und den Abschluss habe, könnte ich mit dem auch Latin studieren. Es kommt wie nicht mehr drauf
an. Ah, okay.
Also die Einteilungen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und eben, dadurch, dass es ein Freifach ist, hast du einfach Leute darunter, die weniger Gas geben. Du sich sagen, dass im Grunde genommen lange am Schluss 3,75 dann habe ich bestanden. Und die hast du natürlich auch, aber in der Regel sind es sehr erfreuliche Kurse. Also wirklich auch...
Ja gut, wenn du ein freiwilliges Fach wählst, dann gehst du sicher nicht mit der Einstellung an einen 3,75 lange da.
Ja.
Also sonst bist du ein Masochist.
Ich habe einfach alles schon gesehen.
Ja, nein, es kann ja dann schon sein, dass im Laufe der Jahre die Motivation ein bisschen nachlässt.
Ja, ja. Und dass du einfach nicht mehr so viel Zeit hast, weil schlussendlich hast du andere Fächer, die zählen zum Bestehen von den einzelnen Semestern. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen schleifen lassen. Und dann ist es halt oft zu Freifach. Und dann kommen sie aber wieder. Also ich habe noch nie jemanden gehabt, der nicht bestanden hat. Am Schluss, wenn sie durchgegeben haben.
Ich finde das super von dir zu hören. Jetzt noch kurz ein Plädoyer. Warum ist Latein so wertvoll?
Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist einfach immer noch Teil von unserer Kultur. Es hilft auch, Verständnis eigentlich zu überliefern. Das heisst, wenn du dich dieser Sprache annäherst, musst du sie im Prinzip wie entschlüsseln. Du musst hinter die Mechanismen von einer Sprache sehen, Mechanismen, die dir weiterhelfen bei allem anderen. Also mir zum Beispiel, ich kann Grammatiken von anderen Sprachen einfach schneller, weil ich Sprachsystem verstanden habe durch das Lateinische, weil ich gezwungen bin, in Sachen mich einzudenken. Und das gilt nicht nur für die Sprache, sondern auch für ihre Ansichten. Oder? Das heisst, wenn du philosophische Texte liest oder politische Texte liest aus dieser Zeit, musst du zuerst sprachlich verstehen, was sie wollen, dann musst du es in ihren Kontext einbetten und dann musst du es auf heute anwenden. Und diese Denkprozesse, finde ich, sind eben recht einmalig. Sie behalten dich auch einfach fit. Also du lernst so um 7 Ecken umzudenken, dich in andere hineinversetzen. Und natürlich gibt es auch andere Wege, wo du das machen kannst, aber ich finde, das Latein ist da schon.
Eben, es ist nicht nur einfach Wissen aneignen, sondern es ist eine Technikvermittlung.
Ja, ich finde eben schon. Aber ich bin auch sehr ein Sprach. lastiger Mensch dort durch. Mhm. Also,
wir hatten eben gerade letztens in der Kanzlei die Diskussion gehabt, wo ich noch studiert habe, ist römisch Recht, ich weiß jetzt nicht mehr, aber weißt, so 4 Lektionen pro Woche, also sehr intensiv, hast wirklich ein römisches Rechtsstudium gemacht. Mhm. Und das hat dann natürlich für das weitere Studium ganz viel gebracht und auch für das juristische Denken, auch wenn du das vielleicht selber gar nicht so gesehen hast. Und heute wird immer noch römisches Recht gelernt, aber es ist nur noch in einem viel reduzierteren Umfang. Und ich glaube irgendwie, es geht irgendwie nur alles oder nichts. Du kannst nicht ein bisschen vermitteln.
Das glaube ich eben auch, aber ich glaube auch ein Stück weit, dass das Latein durch das Bologna-System auch stark gelitten hat.
Ja,
weil,
ja.
Weil das auch so, manchmal ist so eine, ist jetzt ein bisschen böse, aber es ist so, ein bisschen so eine Mikrowellenausbildung, wo es um die Punkte geht. Und ich habe das auch gesehen in Geschichtsseminaren, wo die Leute gar nicht mehr fähig sind, die Quellen richtig zu lesen oder irgendjemanden zu fragen, der die Quellen noch richtig interpretieren kann. Und dann stehen sie dort vorne und erzählen dir irgendetwas und du weißt, es kann gar nicht sein, weil der lateinische Text sagt, dass grammatikalisch völlig anders. Aber es ist halt auch eine harte, wie sagt man dem? Also die moderne Zeit ist einfach schwer fürs Latein. Die Frage ist einfach, hat die fundierte Ausbildung noch Platz, oder?
Ja, ja, aber ich finde auch, die Aufgabe eines Jus-Studiums ist eben nicht Wissen aneignen, sondern juristisch lernen zu denken. Mhm. Und Wissen aneignen, hey, du hast einen neuen Fall, du tust den Wissen anlesen, aber das geht auch gerade wieder hinten raus, weil weiter geht's. Mhm. Und dann kommst du vielleicht wieder in das gleiche Problem, klärst es nochmal ab. Und wenn du Glück hast, kommt dir in den Sinn, dass du ja das Problem schon mal auf dem Tisch gehabt hast. Aber das juristische Denken an sich, das geht dir eben nicht weg.
Ja, ich würde einfach das Latein wirklich halt auch in der Schulzeit lassen, oder? Weil es halt eine Sprachschulung ist, wo dir auch fürs Deutsch und für alle anderen Sprachen hilft im Denksystem. Also wenn du das mal verstanden hast. Ich habe immer die besseren Aufsätze geschrieben, weil ich gecheckt habe, wie man eine Gerichtsrede aufbaut, oder? Also meine Argumentationen sind einfach
gut,
so stark.
Gut, das könntest du ja, natürlich. Nein, aber das könntest du natürlich auch anders lernen.
Ja, logisch. Aber ich glaube, also da treffen wir ja auf den Kern von dieser Debatte, oder? Also wie sinnvoll oder wie viel Platz hat das Latein in dieser modernen Bildungswelt noch? Und das ist eine faire Frage. Aber es ist auch klar, dass ich sage, ja natürlich hat es noch Platz.
Ja, nein, es ist ja auch gut, wenn man Wahlmöglichkeiten lassen, dann kann jeder für sich entscheiden und so muss es ja sein.
Ja, ja.
Und ich finde dann bei einer universitären Ausbildung ist dann nochmal etwas anderes. Also ist ja logisch, wenn du die Antike studierst und nicht Latein kannst, also dann ist mir klar, dass du nicht zum Studium zugelassen werden
sollst. Ja, wir werden es sehen.
Ja gut, weißt, das ist ja so wie eine Welle.
Der Trendwende kommt dann wieder und dann müssen wieder alle Latino.
Ja gut. Also, hey, vielen Dank für deine Zeit,
für
diesen spannenden Einblick. Ich hoffe, deine Studenten oder deine Schüler hören unseren Podcast auch. Sie müssen. Kannst du das als Hausaufgabe geben?
Ja, würde ich ihnen geben.